Das ist der MTMT Podcast.
Der beste deutsche Fitness-Podcast.
Der Welt.
Deine Stimme der Vernunft.
Beziehungsweise Unvernunft.
Im Dschungel der Fitness- und Gesundheitswelt.
Wir sind eure Hosts Christopher Herrmann
und Andreas Klingseisen.
Ist aber auch mutig, dass du jetzt einfach davon ausgehst, dass die Kamera läuft.
Wie meinst du?
Ich könnte jetzt nicht in Ruhe podcasten, weil ich Angst hätte, geht aus.
Ich habe angemacht, dann bin ich hergegangen, dann bin ich nochmal hingegangen, habe nochmal
ist sie mittlerweile ausgegangen. Stell dir auch einen Spiegel dahinter oder so oder dreh halt den Bildschirm um. Dann kann ich es halt von hier erkennen, ich habe ja gute Augen, weißt du.
Ich kann nicht umgehen, weil Kabel verhindert das.
Natürlich, du kannst ihn ein bisschen nach vorne drehen, dann drehen. Ja, drehen doch mal so. So, jetzt drehst du ihn zurück. Bruder, da. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder?
Doch.
Bruder, ich kann die Tür nicht aufmachen, daneben liegt ein Stock. Ja, hast du schon mal überlegt, dass man... Okay, Problemlösungsstrategien sind jetzt nicht so deine Stärke, habe ich gesehen.
Technik ist nicht meine Stärke.
Ja, das hat nichts mit Technik zu tun, Bro.
Doch.
Das hat was mit Mechanik zu tun. Das ist eigentlich ein Gelenk, was sich... Okay, es ist morgens.
Wir haben noch nicht mal angefangen, du schreist mich schon an.
Hat der Podcast schon begonnen?
Nee, natürlich, herzlich willkommen. Hallo, ich habe heute einen ganz besonderen Gast mitgebracht. Der Papa des deutschen Powerliftings. Der Mann, der zu klug ist, um glücklich zu sein. Aus dem hohen Norden. Pascal Su, schön, dass du
Dankeschön,
da bist.
Dankeschön. Ich nehme den Applaus wahr aus diesem leeren Raum. Uns gucken zwei Lichter an. Also interessiert vielleicht der eine oder andere, wie es hier drin aussieht. Ne? Ich gucke jetzt mal so zu euch. Da steht ein Greenscreen. Dann nimmst du Greenscreen-Content auf.
Ja.
Und dann sind da noch zwei Lichter. Okay.
Also wir machen nie Reaction-Videos, was eigentlich dumm ist, weil wir haben ja hier den Greenscreen, aber egal. Dieser Podcast wird zu euch gebracht von Elite Sports Nutrition, aka ESN. Mit Code MTMT spart ihr immer maximal. Danke für euren Support. Dank euren Supplement-Bestellungen können wir unsere Rechnungen bezahlen.
Und die sind hoch. Ich habe das.
Die sind richtig hoch. Ich meine, du siehst das Setup hier.
Ja, nicht nur das Setup, also dieses gesamte Gebäude und die Aufmachen. Die einzelnen eigenen Parkplätze, ich kann auch nicht reden, ist morgens früh. Ich habe den Chris, den Quiz, wie spricht man dich eigentlich an?
Quiz ist super.
Das müsste ich eigentlich nach 8 Jahren, die wir uns kennen oder so wissen. Egal, die haben 2 Parkplätze hier im höchsten, tiefsten Münchner Innenstadt. Center, wie heißt das? Ist egal.
Mhm.
Also ja, die Kosten sind hoch. Okay.
Du hast gerade gesagt, du bist gar kein Powerlifter mehr, aber du bist ja immer noch der Papa von der deutschen Powerlifting-Szene. Wie funktioniert das?
Ja, das scheint
wohl so zu sein. Wie sind wir da hingekommen?
Das scheint wohl so zu sein. Naja, Powerlifting, ich will auch noch gerne Powerlifter sein. Aber ich muss mir halt so, um mein Ego ein bisschen zu schützen, muss ich natürlich, darf ich mich nicht zu Zielen verpflichten, die ich dann nie erreiche. Deswegen rede ich mal ein, ich bin kein Powerlifter mehr. Damit ich halt so low-key wieder in Powerlifting reinkomme und auf einmal wieder Powerlifter bin, ohne es gemerkt zu haben. Aber ich mag Powerlifting noch sehr gerne. Natürlich dreht sich mein Hauptcontent immer noch nur um Powerlifting, so mehr oder weniger. Aber zu Powerlifting gehört ja noch viel dazu. Und ich glaube, meine Zuschauer sind ja, wenn dann, durch mich zum Powerlifting gekommen. Also es sind ja gar keine Powerlifter. Das heißt, den Powerlifting zu erklären, ist gar nicht mehr das Richtige, sondern den zu erklären, wie man gesund liftet, langfristig mit Powerlifting-Einfluss, um dann vielleicht mal abzubiegen ins Powerlifting. Das ist, glaube ich, so, was ich gerade mache.
Okay, verstehe.
Das hat die Frage nicht beantwortet, aber egal.
Das heißt völlig, das war einfach eine Business-Strategie von dir, dass du jetzt mehr über Langlebigkeit im Powerlifting-Sport redest,
naja, und nicht mehr selber. Die Frage ist, was war zuerst da? Also rückblickende Strategie hinein zu interpretieren, ist auf jeden Fall leicht so. Ob das vorher aber
immer
auch eine Strategie
auch
war, weißt du nicht. Okay. Eigentlich nicht, bin ich ehrlich. Also ich bin da so jemand, der die Karten spielt, die ihm ausgeteilt werden. Und mir wurde die Karte minus 20 Kraft Bandscheibenvorfall ausgeteilt. Dann wurde mir die Karte, wahrscheinlich ist das alles bedingt durch, weil ich hatte hier diesen Bauchdeckenriss, und den habe ich ja schon lange scheinbar gehabt. Die wurde mir auch noch ausgeteilt, die musste operiert werden dann. Und jetzt bin ich wieder richtig fit. Also mir geht's auch echt gut. Und auch trainingstechnisch. Ich musste jetzt halt diesen Bauchdeckenriss ausheilen. Das ist 4 Monate her, 3 Monate. Und die Faszie, also das ist halt so, ist ja wirklich so die Sollbruchstelle, ist ja der obere Bauch, wenn hier der Gürtel sitzt im Powerlifting und der drückt und da war halt der Riss. So, und der war halt mehr oder weniger unentdeckt. Also ich habe ihn halt gemerkt und so.
Und wie lange hast du ihn gemerkt?
Also ich habe ihn mir wahrscheinlich schon 2020 habe ich ihn die ersten Male gemerkt, in meiner Powerlifting Prime. Aber pass auf, der Trick war von meinem Körper, er hat dort ein Lipom reingesetzt. Also wir haben einen kleinen Bauchdeckenriss und da drinnen liegt ein Lipom. Das ist häufig auch per Geburt so. So, mein Sohn hatte das auch, der musste jetzt operiert werden da dran, wurde auch schon. Und das heißt, das Problem war halt nie so richtig ernst, bis ich dann 2022 auf den Worlds, glaube ich, da habe ich ja beim Kniebeugen so, ist mir die Stange ein bisschen Nacken gerollt und der Bauch hat gedrückt, der Gürtel, ich habe einen viel zu großen Watercut gemacht von 98 Kilo runter, musste ganz viel essen und trinken, Magen war also derbe voll und das ist hier oben der Magen, hat da reingedrückt und da hat es richtig gestochen und ich so, fuck, Digga, das war nicht so gut. Und dann meinem Kreuzheben hat es in den Rücken gestochen, wahrscheinlich, weil ich meine Haltung so verändert habe, dass ich dann diesen Bereich überlastet habe. Und dann war ich beim Arzt, der sagt, nö, alles gut, da sitzt nur ein Lipom drin und so, heil dich mal aus, du hast einen Bandscheibenvorfall gehabt und so, okay, ausgeheilt, ne. Wieder zum Arzt, ich sag, dieses Lipom-Ding, es nervt mich, es schränkt mich so ein, ich kann mich nicht ordentlich rotieren, meine ganze Haltung, meine ganze Organisation, Selbstorganisation im Training, ne. Ihr könnt ihr lernen in der MTMT-Methode. oder auch anderswo.
Nein, nur in der MTMT-Methode. Stimmt schon.
Ich erkläre sie euch gleich. Das heißt, die Organisation meines Körpers um dieses Problem herum war immer so ein bisschen Thoracic Grounding, Oberkörperrunden, was man ja auch im Powerlifting als Technik nutzt für Effizienz. Aber das wurde halt auch so Alltag. Naja, also war ich dann beim Arzt und habe gesagt, was ist da los? Das Lipom. Also ja, ist nur ein Lipom. Ich so, kann das sein, dass da auch ein Riss ist? Nee, auf gar keinen Fall. Habe ich gesehen mit Ultraschall. Kann man nicht sehen. Ich so, okay. Wir gehen in die OP rein. Er operiert mich so am offenen Bauch hier. Ich bin wach, ne, ich chill. Er sagt mir so, ah, oh, das ist aber doof. Ich so, warum tut denn das so weh beim Schneiden? Also wieso tut das weh? Ich so, ja, es tut weh. Also, weil das dein Magen ist. What? Weil du betäubst halt nur die. Ja, und dabei ist ihm aufgefallen. Da meint er, Brudi, wir müssen jetzt so eine Not-OP
machen. Als er mit dem Skalpell in dir drin war, das dann da war.
Und ich habe so geredet und mit ihm geredet. Ärzte sind der Wahnsinn, ne? Der sitzt da wie so ein Metzger auf so einem alten Tisch, wie in diesem Raum. Du kommst rein, legst dich mal hin, schneidet an dir rum und er redet nicht mit mir. Ich sag, so, ich würde sehr viel Wert drauf legen, wenn sie mir vielleicht erklären, was sie gerade tun. Das beruhigt mich, ne? Du denkst ja auch, der Arzt hat so gewisse Empathie, das ist ja ein gebildeter Mann, ein Mediziner, der hat ja schon mal studiert, dass der dann sagt, ah, ich lasse mich auf meinen Kunden ein oder auf meinen Klienten hier, oder wie sagt man, Patienten, und hol den da ab, wo er steht, der braucht Erklärung, der ist unsicher, dementsprechend, nee, so das, ja, nö, ich schneide jetzt auf, ja, jetzt hier, guck mal da, oh, da, ja, der sitzt aber ganz schön fett, und ich so, können Sie mir bitte erklären, warum Sie da gerade so zögerlich und was passiert?
Genau, das will man hören, wenn gerade ein Skalpell im Bauch steckt.
Als kleiner Hintergrund, das war für mich auch sehr schwierig, weil genau ein halbes Jahr vorher ist meine Schwiegermutter bei so einem ähnlichen Eingriff leider verstorben. Also um mal einfach mal ganz emotionalisierend dieses Thema in die Tiefe zu werfen. Deswegen war das sehr schwer für mich, diese OP entgegenzunehmen, weil das war bei ihrem Routineeingriff am Zwerchfell. Und ich lag da halt so und ja, du kriegst halt leichte, ich hatte ein bisschen Angststörung, Panikstörung die Zeit über, weil das halt so ein eingreifendes Ereignis war jetzt im letzten Jahr, besonders für meine Ehefrau. Naja, und deswegen lag ich da und wollte halt mehr Erklärung, ne? So, bitte erklär's mir, weil ich habe scheiße Angst gerade und ich habe eigentlich keine Angst so, ne? So vor sowas. Naja, egal, auf jeden Fall sagt er, da drinnen sitzt noch so ein Ding, wir müssen dich jetzt rausnehmen, ich nähe dich wieder zu, wir müssen eine Not-OP machen, das Ding muss, weil du hast einen offenen Bauchdeckenriss da. Und ich so, ja, den konnte man vorher nicht sehen, das war derselbe Arzt, also konnte man vorher nicht sehen, auf gar keinen Fall, hätte ich niemals sehen können. Ist es auch egal, ob man vorher nicht sehen kann oder nicht. Ja, wenn du willst, schläfern wir dich jetzt ein und dann operieren wir. Und ich so, Bro, ich habe Angst, nie wieder aufzuwachen, es war halt todstressig, ne, also aufgrund der Historie, der kurz davor. Und er so, ja, unterschreib mal hier und so. Und ich so, Bro, bitte erklär mir jetzt, das war auch nicht schlau, ne, zu dem Anästhesisten, erklär mir jetzt mal bitte, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich nie wieder aufwache. Perfekte Frage.
Das so. Hast du ihn gefragt.
Ja, natürlich, aber weil ich wollte ja Beruhigung haben. Das Ding ist ja, sein Job ist ja einfach, sich auch rechtlich abzusichern. Das heißt, in erster Linie ist dem das halt Latz so. Aber ich wollte halt irgendwie so, ich hatte mir erhofft auf empathische Art und Weise, so, dass jemand sich in mich einfühlt und sagt, Pascal, dabei stirbt man nicht. Und dann rechnet er mir so aus, holst du ChatGPT raus, hat er wirklich gemacht, der Anästhesist, das war ein Arzt, ne? Holt das so raus und sagt so, komm, die Wahrscheinlichkeit ist 0,001 und ich so, also von 100.000 Leuten, die du operierst, sterben 3. So, wie viele sind bei dir schon gestorben? Ich weiß, wir sind komplett off-topic gerade, aber das ist ja auch ein Podcast hier, ne? Naja, es war auf jeden Fall sehr wild und dann habe ich ihn so selber korrigiert und meinte halt so, wissen Sie, natürlich macht das Sinn, ich habe auch mal studiert, so Statistik war auch, kenne ich mich auch mit aus, natürlich ist die Wahrscheinlichkeit niedrig, ich bin jetzt auch kein Risiko, was sollen wir machen, so, dann lass ich mich halt nicht operieren, ist ja Quatsch, aber ich war halt in der Angst drin, also, nur das vielleicht hören hier Ärzte zu, ich weiß nicht, ich habe ja hoffentlich ein gehobeneres Klientel, so wie ich das verstehe, bitte.
Schreibt's in die Kommentare, ob ihr Arzt seid.
Naja. Und so wurde ich dann operiert, ja, und dann, das ging auch alles.
Also du hast es dann durchgezogen?
Ich habe überlebt. Ja, ich habe es durchgezogen. Wir sind dann, also ich musste 2 Stunden warten, weil ich hatte morgens was gegessen, so, weil ich, eine Kleinigkeit, weil ich ja keine Vollnarkose hätte kriegen sollen. Ja. Und dann sagte er, ich habe das jetzt ausgerechnet, was hast du denn gegessen? Dann hat er so die Kalorien ausgerechnet in diesem kleinen Stübchen der ambulanten Operationssaals und sagte dann so, ja, wir müssen noch 2 Stunden warten, dann bist du nüchtern. Nicht so, okay, und dann, also essens nüchtern, also andere Dinge, nein, Spaß. Und dann haben wir gewartet und dann war ich nüchtern, dann wurde ich eingeschläfert und bin dann auch.
Bitte sag nicht eingeschläfert.
Auch wieder aufgewacht, ja, ich meine, es läuft ja so. Und yes. Und danach war mein Bauchdeckenriss operiert und dann habe ich halt gechillt. Die letzten Monate habe ich langsam wieder aufgebaut. Die Sache ist ja die, dass eine Faszie natürlich durch die mangelnde oder schlechtere oder was heißt mangelnde Durchblutung, die Art der Versorgung der Struktur natürlich nicht so gut heilt wie eine Narbe an der Oberfläche. Ne? Das heißt, dass die eine volle Belastbarkeit wieder hat, dauert ein bisschen. Ist jetzt, ich habe zum Beispiel gestern Searcher Squats und so, mache ich auch schon wieder ganz gut. Low Bar Squats, Deadlifts, einbeinige Sachen mache ich eigentlich Vollbelastung. Hab den lange Zeit so trainiert, dass ich halt dabei geatmet habe. Also nicht Bracing, sondern halt atmen während der Bewegung. Ich glaube, es hat mir auch generell gut getan, so ein bisschen loszulassen und aus dieser eindimensionalen Powerlifting-Belastung rauszukommen. Wie hast du mal gesagt, der am meisten statisch irgendwas, das so eine Bezeichnung für Powerlifting hat?
Sagittalisiertes Lego-Männchen, vielleicht sowas.
Ja, war ein bisschen anders, aber ungefähr so.
Okay.
Also sagittal bedeutet, wir blicken aus der seitlichen Perspektive und sind Lego-Männchen, weil wir uns nur so bewegen in dieser einen Dimension.
Mhm. Als wären wir zweidimensional.
Und wie du siehst, hätten wir jetzt, was ist das hier, die Transversalebene oder so, dass wir auch Rotation machen, sowas mit reinzunehmen wieder. Und da habe ich auch gemerkt, Junge, das ist ja ein geisteskrankes Defizit, das ich da hatte, das war jetzt auch nichts Neues. Aber insbesondere halt, weil ich diese Haltung gar nicht so gut einnehmen konnte, wegen diesem Bauchdeckenriss auch, der halt so mäßig unentdeckt war. Man hätte das alles besser machen können und sicherlich auch früher mal nachforschen. Das unterscheidet aber auch irgendwie ein Sportler, da kommt ja aus dem Machen. So Sport heißt ja Latein für Machen. Heißt nicht, egal. Was,
du kannst mir alles erzählen, ich meine. Ich,
siehst du?
Ich spreche kein Latein.
Nee, ich spreche auch kein MTMT. Und es tut mir leid. Naja. Du guckst ja anders auf dich. Du hoffst ja, ey, das wird wieder, du gehst ja nicht auf die Suche nach Problemen, sondern du suchst ja Lösungen die ganze Zeit. Und du nimmst halt, was du mitbringst und versuchst da drauf zu setzen. Und das habe ich halt getan. Das hat ja immer wieder an die Decke gestoßen, immer wieder Schmerzen und Probleme. Und ich wollte halt auch nicht wahrhaben, du kennst es vielleicht, wir überkomplexisieren häufig Probleme. Das heißt, ich wollte nicht wahrhaben, dass es vielleicht sowas Banales wie ein Bauchdeckenriss ist, der mein Problem ist, weil ich gedacht habe, Belastung, Belastbarkeit, auch wenn ich Bauchdeckenriss habe, kann ich mich ja wieder rantrainieren. Ja, ja.
Belastungsmanagement. Also alles
aber
nur Belastungsmanagement.
Aber dein gebrochener Knochen, der nicht zusammenkommt, der fühlt sich halt auch nicht durch Belastungsmanagement wieder zusammen. Was zu einer großen Kritik führt. Vielleicht haben wir ein paar Fragen und so heute, aber ich glaube, ich habe jetzt mit einem 10-Minuten-Monolog gestartet. Lass uns doch nochmal ein bisschen eher den Dialog suchen.
Ich habe eigentlich gehofft, dass es eher Monolog wird. Also ich bin heute ja viel zu früh aufgestanden. Basically Podcast aus der Tiefschlafphase gerade.
Ja.
Und gestern habe ich noch mit meiner Freundin gesprochen und war so, boah, morgen endfrüh Podcast, ich weiß nicht, ob ich das kann, aber zum Glück kommt Pascal Su, weil normalerweise, also habe ich erwartet, dass wir uns halt hier hinsetzen und du einfach anfängst zu reden und dann zwei Stunden später drücke ich auf Pause und ich muss eigentlich nichts machen. So, das war eigentlich so die Taktik, by the way.
Wir machen das mal so, dass du so von vornherein sprichst.
Hallo,
so ich spreche von vornherein. Ja, ich meine, ich habe gesehen, dass du auf einmal halt komplett unseren Content geklaut hast, lauter so
Cloud.
Komische, ja, halt nur so, ja, nur so MTMT-Übungen gemacht, auf einmal,
ey,
so
Split-Squats,
Rotation.
Diese Übungen gehören nicht dir und sie gehören
die
nicht
MTMT. Die haben wir erfunden, Pascal, die haben wir erfunden. Wir haben,
du
das
hast
wissen
adaptiert.
Die wenigsten wissen es, aber wir haben zum Beispiel Split-Squats erfunden.
Also ich weiß schon mal, was kommen wird. Dieser Podcast wird auch ein großer MTMT-Kritik-Podcast. Bist du offen dafür?
Ich bin sehr offen dafür.
Darfst du den nachher nicht posten?
Ich bin sehr offen.
Okay. Nein, Spaß. Aber ja, natürlich, das habe ich meinem Coach international englischsprachig gesagt, guck mal das deutsche Nischenformat MTMT-Podcast und kopiere alle seine Übungen.
Ja.
Ne? Die ihr alle kopiert habt von dem nächsten. Wer ist denn so der drüber, der Guru, von dem ihr das alle abkopiert? Also alle, der Biomechanik-Guru, science-based, vernünftig, von dem alle gerade in dieser Branche die Übungen abkopieren. Das muss ja eingeben, weil wir verarbeiten ja nur, was nach unten durchgereicht wird.
Also ich meine, boah, wer ist der Oberguru? Das ist eine gute Frage. Ich meine, wir wurden ja von vielen Amis auch natürlich inspiriert. Also wir haben dieses ganze Zeug gelernt. Kennst du Pat Davidson? Dr. Pat Davidson, sagt dir der was?
Also es sagt mir sicherlich ja nicht direkt,
so ein
jetzt, ehrlich gesagt.
Kleiner inzwischen Bodybuilder, der also auf jeden Fall halt breiteren Nacken als Schädel hat. So. Von dem haben wir viele Sachen. Und dann ist es aber auch so ein Mischmasch von ganz, ganz vielen Leuten.
Ich glaube, im Powerlifting ist es so, dass
wir... Aber wir haben es erfunden am Ende. Also die haben so ähnliche Sachen gemacht. Und also wir haben dann... Also wir haben es dann...
Es läuft aber so, dass man quasi ja nur das nimmt, was gut funktioniert überall anders und das halt weiterentwickelt. Also so funktioniert halt alles. Wenn du jetzt ein Autobauer, nimmt ja auch nicht ein from scratch ein Auto. So, dann nimmt er das, was es schon gibt, was gut funktioniert und verändert kleine Dinge. Und dann haben wir BYD, Build Your Dreams. MTMT.
MTMT.
Mensch.
BYD.
Theorie. Was, wofür steht MTMT?
Massiv trainierte Muskeltypen.
Check. Gut.
Aber dein Power, also du hast jetzt auch nicht Coach gewechselt, sondern dein Powerlifting-Coach, ja?
Nein, also warte mal. Ich hatte meine Verletzung, dann hatte ich erstmal keinen Coach eine Zeit lang, habe mich auch so wieder zurücktrainiert. Es hat auch ehrlich gesagt sehr gut funktioniert. Dann habe ich allerdings von einem anderen deutschen Kaderkollegen von früher einen guten Coach empfohlen bekommen aus den UK. Und weil der so einen eher mehrdimensionalen Ansatz hat. Und insbesondere mein Verdacht war, dass wir im Powerlifting speziell halt Stacking, aber auch das Gegenteil, und zwar die Bewegung des Oberkörpers und die Atmung und die Entkompression, sagt man so, Dekompression und so eine Sachen, da hat er so Wert drauf gelegt, fand ich cool und da bin ich zu dem gegangen und durch den kam das alles. Der hat mir diesen ganzen Mist gegeben, den ich machen musste und mache. Ich muss halt sagen, dass ich, glaube ich, eine relativ hohe Hit-or-Miss-Quote hat, weißt du? Mhm. So ein paar Dinge sind halt top und ein paar Dinge sind halt nicht so.
Sind
die halt
macht random. Man aber sind eigentlich dann komplett ja, useless.
Aber ist das so, vielleicht ist es auch einfach so, nicht mal unbedingt das, sondern sagen wir, ich würde dich jetzt coachen, ich würfel halt fünfmal und dreimal kommt was Gutes raus und zweimal nicht. So, und du merkst es halt über Zeit. Du hast natürlich den Verdacht, dass ich würfel, aber es funktioniert halt, deswegen sagst du halt, okay, es passt schon, Bro. So, ja. Solange wir dreimal gut würfeln, ist zweimal nicht gut würfeln, okay.
So funktioniert doch Coaching immer.
Siehst du?
Also ist doch, so ist doch beim Powerlifting genauso, oder? Also
ja, ich mein, genau.
Du schreibst deinem Coachee irgendwie, keine Ahnung, Pin-Squats und Bell-Squats rein und noch zwei Varianten und am Ende ist er stärker geworden und du sagst, aber eigentlich hat nur, keine Ahnung, zwei von fünf Übungen wirklich einen Effekt auf den Mainlift oder wie auch immer.
Ja.
Also es ist halt Trial and Error und das ist natürlich die Scheiße auch am Training, weil man muss ja dann die Sachen, wo man nicht weiß, ob sie wirklich was bringen, da muss man ja Zeit und Intensität und Effort reinstecken über Wochen und Monate, ohne dass du weißt, ob es überhaupt was bringt. Und selbst wenn es was gebracht hat und es dir besser geht oder so, weißt du immer noch nicht, was genau jetzt gerade das gebracht hat.
Ja.
So.
Ja.
Schwierig.
Vor allem die Standardisierung spielt ja nochmal eine entscheidende Rolle, wenn ich jetzt so Trainings von mir auch anschaue oder andere, die man so sieht auf Social Media. Die Standardisierung ist ja quasi ein Werkzeug, das du brauchst, damit du halt überhaupt messen kannst, ob irgendwas bringt. Auf der anderen Seite ist das aber auch schon die größte Herausforderung für die meisten überhaupt, eine Standardisierung herzustellen. Und das gehört dann ja auch noch oben drauf. Wobei ich sagen würde, dass mir das relativ leicht fällt, in meinem täglichen Training zumindest anzustreben, eine hohe Standardisierung zu haben. Aber halt so dieser Spaß, es killt halt doll den Spaß. Du musst deinen Spaß aus was ganz anderem ziehen. Und wenn du vor allem so ein Spielsportart inspirierter Typ bist, der halt auch die Action sucht, findest du sie halt auf gar keinen Fall mehr im Krafttraining dann, in dem Sinne. Du musst halt die Langfristigkeit sehen dann, ne? Aber es war jetzt leicht, nach dem Bandscheibenvorfall so, von dem ich übrigens wenig Probleme noch habe, ein bisschen so Nervensachen, so Kribbeln in den Beinen manchmal, dass man halt sagt, okay, ganz ehrlich, ich verstehe jetzt, der Reiz, ein schweres Gewicht zu bewegen und mich dann cool zu fühlen, ist nicht mehr so hoch wie morgens ohne Schmerzen aufstehen, das ist halt viel geiler so.
Hm.
Naja.
Ja gut, aber das fällt dir wahrscheinlich jetzt nicht so super schwer, Dinge zu standardisieren, weil ich meine, du kommst aus dem Powerlifting und da
das muss schwer. Ja, das Ding
relativ
ist
relativ leicht, Dinge die Level, zu standardisieren, oder?
Ja, genau, aber die Level sind jetzt durchaus anders, weil das Ganze hat ja auch nochmal einen Kipppunkt wieder irgendwo, ne? Denn ich bin zum Beispiel kein Fan von der Überstandardisierung, oder Standardisierung ist das richtige Wort, ja, die halt auch vorherrscht. Sagen wir, du nimmst jetzt so einen mittelmäßigen Trainee und du stresst den jetzt halt so krass, dass der immer dieselben Gewichte nehmen muss, das Equipment, da fängt's ja an, nimmst du immer dasselbe Equipment. Wie viel Unterschied macht wirklich Complates gegenüber normalen Plates zu nehmen? Auf der anderen Seite, die meisten, die wackeln ja schon rum, überhaupt reinzubekommen, dass die Kniebeuge ungefähr vom selben Punkt, von derselben Organisation des Körpers wieder starten, ist ja schon, also der Wahnsinn. Aber ja, es ist nicht schwer, Powerlifting zu standardisieren. Es wird nur dann halt interessant, wenn du weißt, vielleicht ist aber Movement Diversity, ist das ein Wort, auch wichtig und wie bringen wir das rein?
Ins Powerlifting. Ich finde, also
das
so
ist wichtig, weil wir haben so ein paar Fragen bekommen. Und da ist das unter anderem eine Frage, deswegen wir arbeiten das ein. Du redest jetzt gleich los, aber lass mich kurz die Frage einordnen. Damit wir hier auch
sehen. Merkt ihr, dass wir den Podcast hijackt?
Guck mal, jemand hat gefragt, wie kriegen wir Powerlifting auf hohem Niveau unter den Hut mit einem ausgeglichenen Leben und einer guten Gesundheit, so ungefähr. Das ist die Frage, die wir gerade beantworten.
Ich habe keine Ahnung, das musst natürlich du beantworten.
Aber weil du bist ein Coach, Bro.
Du bist der Powerlifter.
Ja,
Boah, also die Frage ist erstmal nach dem Anspruch, würde ich sagen. Also nach dem Anspruch von Powerlifting. Also von welchem Niveau reden wir hier? Mhm. Weil wenn man Powerlifting so betreiben will, wie du es gemacht hast, wieder machen wirst, also halt auf international höchstem Niveau, dann muss man Abstriche machen. Dann lässt sich das teilweise, glaube ich, einfach nicht vereinen. Das ist immer so, wenn man Sport auf dem höchsten Niveau macht. Also wenn du dich hoch spezialisierst, so, weißt du, Spezifität kostet was. Das ist immer so. Und diese Kosten muss man in Kauf nehmen. Und deswegen, Frage nach dem Anspruch, so, man muss sich erstmal die Gedanken machen, bin ich bereit, XY zu opfern für eine hohe Spezialisierung? Mhm. Und das ist eine wichtige Frage, die man sich, glaube ich, stellen muss. Und dann geht es halt immer um das Spektrum. Also kann ich mich auf dem Spektrum bewegen? So die Sachen, die du jetzt machst, hättest du vielleicht schon früher machen können? Also ich weiß nicht, wie du das siehst, so Hindsight ist 2020 und so, ob du denkst, du wärst länger gesund geblieben und hättest besser performen können, wenn du mehr Bewegungsdiversität quasi eingebaut hättest, auch schon vor 5 oder 10 Jahren oder so. Und auch da, am Ende weiß man es nicht. Aber physiologisch betrachtet, und wenn man sich halt eben anschaut, wie unser Körper funktioniert, hier so Selbstorganisation und so weiter, dann ist es halt nur logisch, dass es so ist, wenn du dich extrem auf ein Ende von einem Spektrum trainierst, so auf diese spezialisierte Spezifitätsseite, ja, was wird dir wahrscheinlich helfen, damit dein Körper Last besser verteilen kann, besser umgehen kann mit der Load, mit der du dein System immer konfrontierst? Naja, mit ein bisschen mehr Bewegungsvariabilität, mit ein bisschen Rotation, mit ein bisschen Expansion, also das, was du gesagt hast. Powerlifter sind die besten Komprimierer, so ungefähr.
Und, das hast du doch gesagt, oder nicht? Irgendwie die bestkomprimierteste, statischste, weil wir halt so komprimiert haben. Wir wollen ja so fest
auch
sein.
Auch das, ja. Du musst dein System unfassbar krass komprimieren, weil wenn du dir irgendwie 250 Kilo auf den Rücken legst, naja, wenn du halt nicht komprimierst, schwierig. So.
Da habe ich eine lustige Side-Story über Keindl. Der war doch auch letztens hier im Podcast, oder nicht, Sebastian Keindl?
Jetzt schon länger nicht mehr, aber war schon
Keindl, oft hier auf dem Podcast. Auf jeden Fall hat der gesagt, als er mich mal betreut hat auf der DM irgendwann, er war unfassbar begeistert, weil er meinte, dass ich mich quasi körperlich halbieren konnte, wenn es in meinem Sumo-Setup ging. Ich habe mich quasi so klein gekriegt und die Range of Motion so kurz, dass das fand er beeindruckend, weil danach hast du dich wieder aufgestellt und warst halt so doppelt, weil ich atme auch aus, sehr viel aus, um halt noch, weißt du, die Arme länger, all so ein Bums. Und deswegen beschreibt es das ganz gut. Aber um das mal einzuordnen, wenn ich jetzt zurückgehen würde und sagen würde, nehmen wir mal 2020 Pascal Su in seiner Prime, ey, ich habe eigentlich alles falsch gemacht, was du falsch machen konntest. So, ich hab auch nie behauptet, dass ich in dem Sinne, also trainingstechnisch vielleicht nicht unbedingt, aber sagen wir mal Movement Efficiency-wise und Diversitäts-wise. Denn das Thema Expansion wäre geil. Also Expansion bedeutet vielleicht für die, die es nicht ganz verstehen, in unserem Kontext jetzt, dass wir zum Beispiel so Rockback-Breathing und so weiter mal mit reinnehmen, wo wir halt den Brustkorb öffnen, tief atmen, den Rücken weit werden lassen, die Scapula sich bewegen lassen, überhaupt Management in dem Bereich und das aber auch weiter den Rücken runter und so weiter, sodass wir halt einfach in der festen Endposition, die wir im Powerlifting wollen, entweder beim Bankdrücken oder beim Kniebeugen, was auch immer, einfach gegenarbeiten. Auf der anderen Seite aber, wenn wir jetzt diese Effizienzperspektive annehmen, meine Kniebeuge zum Beispiel war nie so richtig effizient. Sie war halt einfach nur raw und aggressiv. So, Sumo musste mehr und mehr effizient werden. Was jetzt dein Social Media Shit? Was? Warte kurz. Der Deadlift musste mehr oder mehr effizient werden, weil ich halt sonst einfach nicht mehr wirklich schmerzfrei stärker werden konnte. Ne? Und Bankdrücken war sowieso eine Katastrophe. Ich glaube, da konnte ich sowieso nicht so wirklich diese komprimierte Position einnehmen mehr, weil ich halt diesen lauernden, auf Englisch lurkenden, Bauchdeckenriss hatte, von dem ich nicht wusste. Das heißt, all die Dinge sind mir immer schwer gefallen. Wir haben so drumherum.
Ist dir die Brücke auch dann dementsprechend schwer gefallen?
Wenn ich eine richtig gute Brücke hinbekommen habe, hat es halt legit gestochen in dem Bereich. Schon 2020. Aber ich wollte es nicht so akzeptieren, weil ich halt dachte so, das sind halt diese Wehwehchen. Es ist auch als Powerlifter sehr schwer, irgendwann zu differenzieren. Wehwehchen versus vielleicht doch ernsthaftere Dinge, weil du es dauernd wie ich alles tut.
Vielleicht ein Riss in deinem Körper. So.
Everything hurts, ja.
Vielleicht ein bisschen mehr als
wie ich. Ja, genau. Und wenn du deinen Magen darin einklemmst, dass es auch potenziell lebensgefährlich werden kann. Aber egal, das ist ja nicht passiert, Leute. So, und wenn ich jetzt das Ganze zurückrechne und sage, hey, wenn ich jetzt, das ist 2026, die letzten 4 Jahre gesund hätte trainiert, wäre ich geisteskrank stark. Ne? Aber habe ich nicht. Warum? Weil ich durch diese Sachen Probleme bekommen habe. Hätte ich also zum Beispiel erstmal Weight Distribution mit Foot Management in meiner Kniebeuge optimiert, sodass ich halt möglichst effizient meine Muskeln auf das Gewicht angreifen hätte lassen können, hätte ich mir selber sehr geholfen. Wenn ihr zurückgeht, meine Kniebeuge anschaut, habe ich sehr viel Hip Drive genommen. Ich habe das auch akzeptiert. So, und von außen sah das vielleicht schon wie ein effizienter Squat aus. Aber im Endbereich, ich hätte den auf Weltelite kriegen können, hätte ich das beachtet, was alle anderen Elite-Powerlifter getan hätten, haben. Die über Jahre, 6 Jahre lang schon seither effizient im Powerlifting geblieben sind, gesund geblieben sind. Und es hätte mich nicht mehr gekostet, als manche Lifts nicht zu nehmen. Nicht 280 für 3, weil es im Plan steht und ich Bock drauf habe für YouTube, sondern einfach 260 mit einem besseren Management und dann hätten wir diese Flut langsam erhöht und die hätte alle meine Schiffe erhöht, wie man so schön sagt, als Norddeutscher, der in einem Hafenstadt wohnt. Kommt die Flut, hebt sie alle Schiffe, ja, das heißt, jeder Lift geht hoch, wenn ich es hinbekomme, egal, durch die Flut, also einfach mehr Effizienz in meiner Bewegung.
Die Flut der Bewegungsvariabilität so, und Bewegungseffizienz.
Hätte ich also Pascal Su 2022 gecoacht, hätte ich gesagt, Junge, nimm mal ein bisschen Gewicht runter. Wir achten jetzt wirklich rigoros da drauf. Und ich habe das auch gebraucht, weil Boring hat sich nicht geil angefühlt. Es war so, irgendwie fühlt sich das an, als ob es immer anders ist. Und ne, weil wir merken diese kleinen Unterschiede, wenn wir mal einen Zentimeter weiter vorne sind oder nicht mit 300 Kilo auf Rücken. Verdammt stark. So, das wäre der erste Punkt. Und so kann man jetzt jeden Lift untersuchen. So mache ich es bei meinen Trainees zum Beispiel auch. Wir gucken uns die Videos an, wir untersuchen jeden Lift und wir sehen eine kranke Steigerung in Effizienz, was wiederum mehr Trainingsvolumen ermöglicht, mehr Gewicht ermöglicht, mehr Gesundheit dabei ermöglicht und so weiter. So, und das war einfach nicht so der Shit damals. So, teilweise haben meine Coaches nicht mal Videos von mir angefordert, wo ich auch heute sage, what the fuck? Ich hatte ja die ganze Phase lang gute Coaches.
Also, die haben nur deine Zahlen angeschaut.
Ja, Bro, wie willst du? Die gucken die Zahlen an und dann gucken die Videos auf YouTube und sagen, ja, okay, passt schon. Der ist halt stark, lass ihn machen. So, weißt du, und das war halt dumm. So, aber ich war halt auch jung. Ich war nicht mal jung, Bro. Ich war damals schon alt. Ich war damals so alt wie du jetzt. Egal, auf jeden Fall.
Hey, was soll das heißen?
Wie alt bist du jetzt? 27, 29?
Ja, genau. 35.
Aber. Echt? Bruder! Ich habe nur so mit so jungen 27. Leuten zu tun, Bro. Dachte ich echt.
Oh, love it.
Ja, egal mit wem ich bin, die sind immer so fuck jung. Egal. So, das ist Punkt 1. Punkt Nummer 2, Bewegungsdiversität ernst nehmen, weil wir hatten schon Diversität, also ich insbesondere, meine Trainingsprogramme waren ja auch immer so abgeleitet, die viele von den Leuten, die mich kennen, draußen auch trainieren. Da ist viel Bewegungsdiversität drin, nennen wir das einfach mal. Nur keiner nimmt sie halt ernst. So. Ja. Leute, da stehen Bulgarians, du so, ja, okay, irgendwie mal zu gucken, wie wir das damals hatten, als wir mal die große MTMT-Intervention in Van Hallen hatten. Einfach mal
weil
zu
ich
sehen.
Ich wünschte, Pascal. Sie wäre größer gewesen. So, da sehen wir ihn seine Sachen machen, wie er halt seine Split Squats butchert und seine Hinges
Junge,
butchert. Ja,
habe ich die Jesus Maria, so. Habe ich die gebutchert. Hast du noch gesehen? Ja, und heute,
Basti damals. Basti und ich stehen damals, so daneben, sehen das so sind so.
Ja.
So Johannes Lukas, ja. So. Soll ich was sagen?
Und das Witzige war aber auch nochmal rückblickend in der MTMT-Kritik, war noch viel lustiger, dass ihr euch eher noch untereinander geschritten habt, wie ihr das jetzt, und ich stehe da dann so und denke mir so, ja, ich butcher das weiter, Digga, guck mal die an. Diese Experten in ihrem Elfenbeinturm kommen in meinen Elfenbeinturm und können mir nicht mal sagen, was ich machen soll. Also schon grob, ne? Aber das Ding ist, es holte mich damals nicht dort ab, wo ich stand, weil es war für mich viel zu anstrengend, das reinzustecken. So. Das heißt, vielleicht war es halt ein Ticken zu viel, was ja auch nicht schlimm ist. So, das heißt, das Pendel hätte vielleicht sich wieder zurückpendeln können zu, wie finden wir Übungen, die Pascal macht, an denen er Spaß hat, in denen er wirklich auch eine Progression sieht, ohne einen so krassen, in dem Fall internalen Fokus, nehmen wir mal das Beispiel Hinge mit mehr in diese Hüftpfanne sich reinrotieren. Wie machen wir die Übung so? Zum Beispiel gibt es ja heutzutage irgendwie mehr Hype, dass du diese T-Bar, du machst die doch auch, diese T-Bar-Searcher-mäßige, nicht T-Bar, doch, Landmine, Searcher-mäßig.
Lern mal in Zercher-Sachen.
Sowas. Und dann gehst du hier rein, was sich ja automatisch in Innenrotation zwingt. Yeah. Das heißt, wir hatten das Problem, was man damals hat versucht zu erklären. Ist ja auch normal, weil wir Content gemacht haben, aber genommen und in eine Übung verpackt, wo ich gar nicht check, worum es geht. Weil ich bin Sportler, ich bin Athlet. Ich will stark werden. Mich juckt nicht die Theorie. Das könnt ihr in eurem Elfenbeintor machen, Bro. So, ich jucke mich nur für oberflächliche Schul- und Marktplatz-Philosophie. Ja, die wie auf der Agora damals dort sitzen und mich aufregen über irgendwas, weil ich mal 3 Semester Philosophie studiert habe. Das mag ich. So, egal. Auf jeden Fall die Übungen halt so manipulieren, das mache ich jetzt halt auch viel mit Trainees, dass wir halt Übungen finden. Klar, wenn die das Interesse daran haben, sehr gerne im Detail erklären. Ne? Auf der anderen Seite gibt es halt auch Leute, die peilen es halt nicht, die wollen es auch gar nicht peilen, gibt den Übungen, die so sind. Und das hätte man mir perfekterweise gegeben, damit ich halt nicht unbedingt hinterfrage, warum überhaupt. Und das kann mein Coach jetzt zum Beispiel extrem gut. Das ist, deswegen bin ich gerne bei ihm.
Also er nutzt Constraints, ja. Sprich, du kannst gar nicht so viel falsch
das
machen.
Das Ding ist, er erklärt es mir nicht mal, wenn ich frage. Also ich schreibe dann so auf, ihr könnt es mal in meinen Chat sehen, ne? Ich schreibe dann so, kannst du mir mal Feedback geben? Also kommt gleich keine Antwort, 3 Wochen. So, und dann taucht ein neuer Plan auf. Aber ganz ehrlich, das ist das mit der Hit-or-Miss-Quote, was ich meine. Der Plan ist dann halt voll gut so, aber der Rest ist halt scheiße. So. Du pick the, wie heißt das so? Dieses, die Ampel, wo du was aktivierst und die anderen beiden gehen immer gleichzeitig aus. Guck mal, du hast jetzt so Squat, Bench, Deadlift und Powerlifting.
Okay.
Du kannst nur 2 laufen. Das heißt, die beiden laufen, jetzt will ich aber die Bench an switchen, dann fällt was andere weg. So, das ist hier in dem Fall auch so. Ich kann halt, die Kommunikation muss ich mir halt aus den Haaren ziehen. So, muss ich halt selber mir erklären. Aber es funktioniert halt. Und ich, ne, bei vielen anderen Athleten funktioniert es auch. Ich will jetzt auch, wie gesagt, keine Namen nennen und so, weil ich ja jetzt, also das ist ein super Coach, es spielt da jetzt auch keine Rolle. Das ist einfach nur meine persönliche Wahrnehmung, mit der ich selber wahrscheinlich mehr zu tun habe, weil ich selber noch viel schlechter kommuniziere als er. Das heißt, du weißt es ja am besten. Wir versuchen seit Jahren, gemeinsam einen Podcast aufzubauen, aber ich habe einfach keine Zeit. Jetzt haben wir das Thema. Wir haben zum einen die Bewegungs in unserem spezialisierten Lift scheiße viel tiefer spezialisieren noch. So, das hätte ich gebraucht. Dann in den Übungen, die nicht mein spezialisierter Lift sind, Bewegungsdiversität steigern, fortbringen, Schwachstellen identifizieren, sie reinholen. Wie gesagt, das geht gar nicht so schwer im Powerlifting. Du kannst teilweise, ich hatte immer so, Beispiel jetzt, ich hatte immer so Schmerzen in meinem rechten Hamstring, nicht distales vom Körper weg, was ist das zum
Proximal.
Körper? Proximal. So, darin hatte ich immer so Schmerzen bei gewissen Lifts und dann habe ich das meinem Coach erklärt. Und dann habe ich so einen Satz, ein Wort nur bekommen, du brauchst das. Und dann hat er mir so eine Übung reingedroppt in mein WhatsApp. Und das war es auch. Auch nicht, wie oft ich die machen soll oder so. Und mich triggert das halt tot dann. Ich so, ja, kannst du mir bitte genau einen Plan? Keine Antwort, perfekt. So, und aber das ist irgendwie international auch so, Leute. Das könnt ihr mal sehen. In Deutschland, wenn ihr jetzt Powerlifter seid, deutsche Coaches, helikoptern sehr stark und haben sehr viel Angst vor Kritik und so weiter und davor angeklagt zu werden, dass sie irgendwas Peripheres nicht richtig gemacht haben, nicht richtig kommuniziert haben, eine Minute zu spät den Plan eingestellt haben. Internationale Coaches juckt das keinen Millimeter. Die geben dir den Plan, weil die wissen, es funktioniert, mach doch selber. So, weißt du? Und
das heißt, wenn ich coachen will, dann muss ich das international machen.
Ja.
Got it.
Und es ist viel einfacher. Die können dann halt auch 100 Trainees halten, müssen die auch, weil die halt auch niedrigere Preise haben. Egal, vielleicht ist es auch nur meine Wahrnehmung, die kann ja durchaus tainted sein. Wo waren wir stehen geblieben? Wir nehmen jetzt also unseren Lift, der super spezialisiert, spezialisieren den noch mehr. Wir hyperspezialisieren den. Weil wenn ich darin so effizient wie möglich bin, besser. So, da muss aber gar nicht das Hauptvolumen herkommen, wenn ich schon so gut bin. Weil dann würde ich mich ja noch weiter in zuspitzen und mich wirklich noch mehr kaputt machen. Das heißt, da machen wir das Mindeste, was wir brauchen, um Fortschritt zu kriegen, in diesem hyperspezialisierten Lift. Und dann supplementieren wir das mit dem Maximum, was wir brauchen an Bewegungsdiversität in anderen Lifts, die wir uns ausgewählt haben auf Basis von Schwachstellen. Jetzt hatten wir diese Übung hier, wo ich meinen Hamstring-Schmerz immer hatte. Was hat er mir gegeben? Was meine Adduktoren halt einfach vorprimt und mein Knie reinzieht. Also einfach ein bisschen Innenrotation im Oberschenkel produziert. Und das habe ich, glaube ich, vorher gemacht. Das war irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr, einen Banded Split Squat mit einem Band zieht von der Seite für einfach nur 10 Reps, 30 Reps oder so vorher um mit Körpergewicht. Danach nie wieder Probleme gehabt, im selben Lift, unter denselben Belastungen und denselben Bedingungen. Huh. Und da habe ich halt gecheckt, krank, Digga. So, das funktioniert ja scheinbar. So, das heißt, jetzt hat sich eine ganz neue Welt für mich eröffnet, weil ich dachte, warte mal kurz. Priming kennen wir, aber wir kennen es halt dumm. So, also als Powerlifter vorher. So, und jetzt haben wir eine neue Welt, die sich mir eröffnet, weil wenn ich nichts weiter machen muss, ich muss gar nicht Load. Wir haben immer nur erklärt bekommen, Load-Management, Belastungsmanagement. Ja, Pascal, genau. Du hast halt zu schwer gehoben.
Ja.
Ja, toll. Dann hebe ich halt nicht mehr schwer.
War nur falsche API, fertig.
Ja.
Das Einzige.
Nee, es ist komplexer und kann komplexer sein. Es muss aber auch nicht hyperkomplex sein. Es ist aber irgendwo dazwischen. Somewhere in the middle. So, und da nehmen wir jetzt eben die Menge und wir müssen die ausloten. So, es lief jetzt so richtig assi. Zuletzt habe ich vor meinen Deadlifts, glaube ich, aktuell, 3x30 Reps mit so Adductor Hamstring Biased Hip Thrusts machen müssen. Und zwar mit den Fersen aufgestellt auf so einer Bank. Aber sowas hätte ich vorher nie gemacht. Na, und ich habe es gemacht, jedes Mal habe ich da durchgequält und es fühlt sich so unfassbar geil an. Und seit ich auch diese also ich weiß nicht, ob du das wahrnimmst, aber viele haben mir jetzt gesagt in der letzten Zeit, dass ich doppelt so breit bin wie früher. Ja, ne?
Kann ich bestätigen.
Ich habe das Gefühl, seit wir Free die Expansion-Fähigkeit meines Oberkörpers gespielt haben, dass mir halt auch einfach, also wir machen ja viel jetzt, was wir von euch geklaut haben.
Ja,
so rudern.
Reziproke Sachen haben auch wieder
gefunden. Reziprok, das Wort kannte ich vorher nicht, aber ja.
Das ist so Elfenbein, MTMT.
Ich fühle mich reziprovoziert von dir, wenn du so von mir redest. Egal, auf jeden Fall haben wir das gemacht und seither komme ich in Ranges, ich fühle mich einfach so viel besser, Mann. Und
das ist mir tatsächlich aufgefallen, by the way, also als du vorhin auch geredet hast, dass du, also ich habe das Gefühl, deine Haltung hat sich ein bisschen verändert.
Ja.
So, du bist ein bisschen aufrechter, du bist nicht mehr ganz so krass in dieser Strategie, wo dein Brustbein halt permanent runtergezogen ist.
Ich kann auch diese Position einfach einnehmen. Atmen.
Ist geil, oder? Atmen können schon gut auch.
Ja, und jetzt muss man aber sehen, zum einen, der Frust, der entstanden ist über diese ganze Zeit, war ja daher, dass mir meine eigene Szene, eigene Coaches, eigene Experten in diesem Bereich nicht helfen konnten damit. So auf
du wolltest dir aber auch nicht helfen lassen.
Ich meinte jetzt auch nicht dich in dem Sinne. Ne? Ich habe da immer schon einen guten Ansatz gehabt. Aber ich meinte halt, an die ich mich gewandt habe. So, ja. Weil die Antwort einfach, deswegen habe ich auch diesen Physio-Rant irgendwann gemacht, weil ich meinte halt, Leute, was ist denn die Scheiße eigentlich so hier? Dass ihr einfach nur in dem Fall ne, sagt, okay, Belastung und nicht Belastungsmanagement, dann trainierst du zu schwer, trainier auch leichter, trainier wieder leichter, geh wieder hoch, wieder haben wir ein Problem. Und das führt halt zu einem starken, starken Frust. So, du kannst nicht jedem sagen, mach leichter und dann wirst du wieder stärker. So, du musst auch irgendeine Lösung anbieten können. So, ne?
Ja, weil es auch fucking vollidiotisch ist. Also so dieses,
ja.
Das ist halt der evidenzbasierte Physio.
Ich wollte gerade sagen, aber es ist ja der evidence-based Train, der sich hoffentlich jetzt dann in dem Sinn auch mal weiterentwickelt hat und vielleicht auch diesen Kritiker braucht, diesen Diogenes in der Tonne, der sagt, aber was ist, wenn das nicht reicht? Ja, aber evidence-based ist multifaktoriell und bedeutet in dem Sinne, dass wir gucken müssen, das Load-Management anzupassen, denn wir können uns ja an jede Belastung gewöhnen. Das heißt, Pascal, du könntest den Rest deines Lebens mit dem Bauchdenkriss leben, weil du könntest dich ja auch einfach daran gewöhnen
das
und dann
so
diesen
geil.
Bereich stärken. Und ich so, ja, könnte ich. Ich könnte aber auch einfach eine kleine Schönheits-OP an meinem Bauch durchführen und das Problem ist gelöst. Nein, offensichtlich ist das natürlich zugespitzt, aber...
Ja, aber weißt du, so dieses...
Es hey, konnte mir nicht mal jemand sagen.
Es ist multifaktoriell und es ist so komplex. Das ist das Erste, was gesagt wird. Und das Zweite, was gesagt wird, ist, it's all load management. Und alles wird auf einen Faktor untergekocht. Das ist so, hey, du hast ja gerade selbst widersprochen. Was reden wir hier gerade?
Es ist halt...
Es ist multifaktoriell.
Aber alles
ist load management.
Nein, es ist multifaktoriell, aber die Antwort ist load management. Also ja, das Problem ist multifaktoriell, aber wir können ja die Multifaktoren nicht beeinflussen, außer das load management, weil das sind die Werkzeuge, die wir haben. Nee, wir haben mehr Werkzeuge so, ne? Durchaus. Und
fucking Bewegung zum Beispiel.
Das nächste scammy Argument, Werkzeug in dem Sinne, ist es jetzt zu sagen, ja, es ist ja biopsychosozial, das heißt, du musst ja auch mit dem Schmerz lernen zu leben, ihn freizulassen, mach deine Achtsamkeit, shut the fuck up. Weißt du, wie fucking schwer und wie viel Arbeit du dafür reinsetzen musst und es bringt gar nichts. Kennst du die Effektivitätsuntersuchungen in dem Bereich, was psychologische Interventionen angeht? Die sind halt super schlecht. Dankbarkeit oder so. Das heißt, du müsst, also sowas, ne? Ich bin dankbar dafür, dass ich meine Schmerzen haben darf. What the fuck? Nein, Spaß, das ist eh ein anderes Thema. Aber so, du musst damit leben zu lernen, loszulassen. Stress ist ein Faktor. Ja, ist er, aber er wird halt nicht, also der hätte mir mein fucking Bauchdecke, wäre auch nicht wieder zusammengewachsen dadurch.
Hey, aber was ist mit deinem Schlaf und mit deiner Ernährung? Hast du das dir auch schon mal angeschaut?
So, ich hab 3 Kinder. Guck mal, das kommt noch dazu. Ich schlafe wie ein Croissant auf 3 Sofas. Ich schlafe so. Dab. Ich habe jetzt den ganzen Urlaub hier. Ich bin jeden Tag um 6 Uhr morgens aufgestanden, weil ich sowieso muss, weil ich nicht mehr schlafen kann. Kann aber auch an den 3 Bier liegen, die ich fast jeden Abend getrunken habe, weil das bayerische Bier einfach so gut schmeckt. Auf der anderen Seite, es gibt diesen Bett-Triathlon, den Eltern machen. Das wirst du rausfinden, wenn du Eltern wirst. Irgendwann. Also du wirst Eltern. Du wirst doch nicht Vater, sondern Eltern.
Puh, boah, das klingt noch anstrengend, ne?
Ja, genau. Ist wichtig. An der Stelle. Bett geht nicht, weil Kinder... können nachts nicht schlafen, kommen in dein Bett. Das heißt, nervt nicht. Ich gehe aufs Sofa. Sofa geht aber auch nicht, weil das Kind läuft dir wieder hinterher und musst du wieder abhauen. Dann gehst du wieder ins Bett zurück. Weißt du? Also.
Aber das sind ja auch nur 2. Bett, Sofa.
Ja, aber hin, zurück. Also musst du ja immer hin und zurück.
Ah,
also ich gehe meistens nicht ins Bett zurück. So, man könnte jetzt auch sagen, wahrscheinlich müsste man sich da eine bessere Strategie überlegen, aber ja. Da haben wir dasselbe Thema. Also hier ist die Lösung. Die Lösung ist einfach. Die ist nämlich Load Management in dem Sinne. Die ist halt einfach Sleep Management. Shut the fuck up, Bro. Du wirst diese Dinge machen. Was wir sagen damit ist, man muss lernen, in der Situation entsprechend sich organisieren zu können, um eine adäquate Antwort zu geben. Und das kann manchmal bedeuten, ich lege mich halt nicht ins Bett und warte, dass ich nicht schlafen kann, sondern ich muss dann mal aufs Sofa, ich muss mal hier hin. Und das ist, glaube ich, auch dieses Selbstorganisationsthema im Training dann, dass man sagt, hey, ich muss eine Vielfalt an Bewegungen einbringen, um Probleme zu lösen.
Hey, Powerlifting und meine Lieblingsphase war, als, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, als quasi evidenzbasierte Physiotherapie hochgekommen ist und dann so ein Bastardkind mit Powerlifting geboren hat. Weißt du noch? Also ja. Du kannst dich bestimmt dran erinnern, wo dann so Physios waren, so ja, ich behandle meine Patienten mit Powerlifting so ungefähr. Ja. Oder halt Powerlifter oder Physios Powerlifting gemacht haben und dann quasi drüber geredet haben, eben über alles, was wir gerade schon gesagt haben. Ja, das ist alles nur Load Management, bla bla bla. Ja. Und wo ich immer daneben stand und mir dachte so, was redest du? Und ein so ein Beispiel, gerade im Powerlifting, ist so dieses, man hat ja immer seine Assistenzübungen oder auch Supplemental, weil du hast vorhin auch irgendwas von, man supplementiert dann Sachen.
Tertiary, Secondary, Tertiary, Quaternary.
Genau, was kommt nach Quaternary, kommt dann fünf, whatever. Und ich dachte mir schon immer so, Powerlifter reden von, ich mache jetzt meine Hypertrophie, weil das ist ja deine Hypertrophie-Arbeit. Assistance ist immer Hypertrophie-Work. Ja,
aber du bist jetzt auch noch, also du redest jetzt von vor 2-3 Jahren, oder? Also es hat sich schon wieder ein bisschen gewandelt. So.
Ich hoffe, dass es sich gewandelt hat, aber ich habe mir schon immer gedacht so, was redest du von Hypertrophie? Du hypertrophierst nicht, du hast alle Muskeln, du bleibst in einer gewissen Gewichtsklasse. Warum sagst du, das ist Hypertrophie? Alles, was du machst, und das machen Powerlifter, glaube ich, schon immer, ist, du machst mal was anderes. Ja. Du machst mal irgendwas für 12 Wiederholungen statt für 3 und du bewegst dich einfach. So, das war schon immer Variabilitätsarbeit. Auch wenn Powerlifter mal gesagt haben, das ist meine Hypertrophie oder meine Assistenz oder whatever. So, und dann machen sie irgendwie 2 Sätze Bulgarian Split Squats die Woche und nennen es irgendwie Hypertrophie-Part vom Training. Ich dachte mir so, was redest du? Nein, also es ist gut, dass du es machst, aber ihr habt alle nicht verstanden, warum das gut ist. Du machst es nicht, um Muskeln aufzubauen, du machst es, um deinem System das zu geben, was es braucht, nämlich ein bisschen Bewegungsdiversität. Das ist übrigens ein schönes Wort, ich weiß gar nicht, warum ich das von dir zum ersten Mal hören musste. Hat MTMT auch erfunden, den Begriff Bewegungsdiversität, by the way.
Ich hab, glaube ich, den tatsächlich auch nicht so gehört. Ich habe den einfach so übernommen, weil ich den so...
Weil du ihn wahrscheinlich von uns gehört hast, weil wir haben ihn erfunden.
Ach so, ja, natürlich. Ja. Genau. Ja, das sehe ich genauso. Das Ding ist, eine Sache, die ich jetzt über die Zeit im Powerlifting gelernt habe, seit 10 Jahren, das Powerlifting ist halt das perfekte Becken für so Schlangenölverkäufer, die im Mittelalter so mit ihrem Wagen ins Dorf gefahren sind und gesagt haben, Leute, du hast einen schiefen Zeh, hier, trink mein Zeugs. Und Powerlifting ist halt perfekt dafür, weil du halt so eine starke Identifikation mit dem Sport hast und alle haben Probleme und alle wollen Lösungen haben. Und alle sind viel mehr daran interessiert, die einfache Lösung, als die wahrscheinlich effektive Lösung zu nehmen, weil die halt schwer länger ist. Ne? Und ich muss sagen, ich habe, glaube ich, würde ich eher so sagen, die letzten 8 Jahre damit verbracht, das zu observieren, weil ich mich gar nicht nie gesehen habe als jemand, der Lösungen anbietet. Sondern ich war immer nur so, ich fühlte mich immer wie noch ein Tourist, der versucht, das hier kennenzulernen. So, und jetzt, glaube ich, würde ich nach 8 bis 10 Jahren sagen, okay, mittlerweile kenne ich das so ein bisschen und verstehe das so. Und wie du das schon gesagt hast, Powerlifting ist halt total simpel und auch total cool eigentlich, aber es wird halt immer wieder verbastardisiert, wie du so schön sagtest, ich glaube, das Wort hast du gar nicht gesagt, aber egal, durch diese, wir können das nutzen, um das für irgendwas zu benutzen, was wir halt wiederum anbieten, verkaufen, was auch immer, ne? Das Coaching, das Pain, wie heißt das? Es gibt doch diese Pain-Coaches, Schmerz-Coaches.
Schmerz-Coaches.
Ja, so sowas so, ne? Und weil Powerlifting ist eigentlich genial, weil du weißt ja, wenn du jetzt jemanden abholst, ne, der sonst noch nicht so viel Sport gemacht hat, ist Powerlifting fucking genial, wenn du den damit stärkst. So, wenn er sich damit, ne, für eine gewisse Phase, wenn du es richtig machst, ne? Also, richtig in dem Sinne bedeutet, dem vermittelst auch, das ist unser Werkzeug, was wir nutzen, um dich stärker zu machen von A nach B. Dieser Lift muss nicht eine Kniebeuge sein, es kann eine Searcher sein, es kann ein Bulgarian Split Squat sein, es kann was auch immer sein. Und im besten Fall verbinden wir halt irgendwie Bewegungsanforderungen, die du brauchst, noch mit dieser Progression zusammen. Jetzt haben wir aber eben auch den Powerlifter, der Wettkämpfe macht und so weiter, für den ist das Spielfeld halt ein bisschen anders. So, weil der will seine Lifts überspezialisieren. So ist ja klar. Und der nimmt dann die Lifts natürlich ein bisschen anders wahr, aber da haben wir diese Brücke, ist halt. Also, wenn ich jetzt Trainer habe, bleib dabei zu sagen, hey, wir nehmen den, wir suchen Übungen raus und gucken. Und das kann, auch wenn der Powerlifter ist und auch wenn er Wettkämpfe macht, kann das auch mal zeitweise ein Lift sein, der kein Powerlift ist. So. Und dann nehmen wir den und machen den besser, wenn er uns was dient für was auch immer.
Ich glaube, man hat natürlich auch so eine Angst vor Schwächerwerden einfach dauert als Powerlifter oder nicht stärker werden. Und das sind auch so Dinge, also ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, bei dir wahrscheinlich schwierig, weil du hattest Bandscheibenvorfall, Loch im Bauch, den ganzen Scheiß. Aber ich glaube, die Angst ist sehr, sehr unberechtigt. Ich glaube, man muss nicht besonders viel machen, um seine Kraft zu erhalten. Und manchmal kann man auch andere Sachen machen und wird stärker. Also ich habe das festgestellt, ich habe nie Powerlifting gemacht. So. Ich habe mal irgendwie so trainiert und mir eingebildet, dass ich irgendwie so trainiere. Egal. Und ich habe viel Kreuzheben gemacht in meinen Tagen. Und dann habe ich irgendwann überhaupt kein langer Kreuzheben mehr gemacht für 2 Jahre und habe nur rumexperimentiert, nur fancy Übungen gemacht, nur wilden Scheiß. Und dann hatte ich irgendwann mal wieder Bock auf Kreuzheben und ich bin einfach aus der Kalten an die Hantel gegangen und ich habe genauso viel gehoben, wie ich 2 Jahre davor gehoben habe, als ich mich sehr spezialisiert habe drauf. Und das war für mich so ein krasses Learning, weil ich mir dachte so,
besonders Kreuzheben gibt das aber mehr.
Bin auf einmal in eine viel bessere Position gekommen. Ich habe überhaupt nicht, was ich mir davor für Gedanken gemacht habe über meine Technik und so und so. Und da bin ich einfach hingegangen und habe an dem Gewicht gezogen und war genauso stark wie 2 Jahre davor, obwohl ich absolut gesehen nicht annähernd diese Gewichte bewegt habe in dieser Trainingsphase. Und dann dachte ich mir so, ich glaube nicht, dass es nur ich bin.
Nein. Also wie gesagt, es gibt ja Levels dazu. Und Powerlifter, die auch mein Content konsumieren, sind häufig ganz schlecht darin, Levels abzugrenzen. Die glauben immer, sie selbst und ihre Brille, mit der sie auf die Welt gucken, ist auf jeden Fall die absolute, die immer zählt. Die würden dir jetzt nicht zustimmen. Logisch nicht. Weil du in dem Sinne stärker geworden bist, aber du bist jetzt auch eben nicht der spezialisierte Powerlifter.
Ich bin immer noch schwach in Powerlifting-Terms.
Ja, das heißt, klar. Genau. Und wenn wir jetzt die Levels abziehen, dann hast du absolut recht. Also selbst wenn wir die Levels nicht abziehen, ne? Ich hatte diesen Bauchdeckenriss. Und habe, glaube ich, ein halbes Jahr, oder den Bandscheibenvorfall, glaube ich, ein halbes Jahr trainiert. Und also so random Stuff. Habe nicht mal Kreuzheben gemacht, gar nichts. Und ich hatte ja noch einen Wettkampf gemacht im letzten Dezember, wo ich 275 gehoben habe. Quasi ohne jegliches Deadlift-Training, weil ich halt nicht wirklich deadliften konnte. Und ich hätte an dem Tag auch 300 heben können. Das Limitierende war mein Hookgrip. Und damit sind wir keine 10% entfernt von Peakleistung. Also als ich Peak war. So, weißt du? Und ich hätte wahrscheinlich mit spezialisierteren Training. Also ich bin mir jetzt gerade ziemlich sicher, würde meine Karosserie das hergeben, diese Kraft, die hier verbaut ist, im Motor auf die Straße zu bringen, was sie nicht tun würde, mein Körper würde einfach explodieren, würde ich jetzt einen Squat PR machen. So, ich bin mir sicher, das war nie eine Frage der Effizienz. Es ist nur eine Frage von, was hält dein Körper aus? Und deshalb, können viele Powerlifter, Worte an euch, sich trauen, unspezifischere Phasen zu machen. Sich trauen, wegzunehmen mal eine Zeit lang. Es wird euch helfen, es wird euch gut tun, weil wir machen den eindimensionalsten Sport der Erde. Und das ist auch in Ordnung, das muss man gar nicht werten. Das ist einfach das, wofür wir uns entschieden haben. Das ist wie, als würdest du einem Fußballer vorwerfen, dass er halt dauernd läuft. Das macht ihm halt Spaß. Aber wir sollten verstehen, dass wir halt diese Bewegungsdiversität unbedingt ein bisschen in der Kultur enger vereinen sollten. Und ich würde das sogar eingrenzen und sagen, wenn du vorher weißt, was deine Probleme sind, ist es noch besser. So, weil klar, man kann jetzt sagen, wir wollen uns nicht bewegen, wir wollen nicht Mensch-Mensch werden oder so. Heißt es bei euch nicht so irgendwie? Wie bewegen wir ein Mensch-Mensch oder so? Ihr sagt immer sowas.
Wir wollen keine Lego-Männchen werden, meinst du?
Genau, und wir bewegen uns
wie ein Mensch halt, wie ein fucking Mensch, einfach nur wie ein Mensch.
Ja, wollen wir aber nicht.
So, ich weiß.
Weil wir Powerlifter sind.
Genau.
Und das ist okay. Bowl ist ein Kugelstoß. Wenn du den beibringst, wirf doch auch mal mit links. Ja, wen juckt das, Bro? Wir wollen fucking die Besten der Welt sein, so. Das muss man jetzt mal unterscheiden, so an der Stelle. Das heißt, wir wollen uns nicht wie Menschen bewegen, wollen Lego-Männchen sein. So, wir wollen aber das Nötigste an Bewegungsdiversität haben, damit wir halt trotzdem leben können. Weil leben könnt ihr immer noch und wir sind bereit, also als sehr gute Leistungssportler, sehr viel dafür zu opfern. So, Lego-Männchen sein, so, ne? Aber wenn man halt sagt, so wie du schon sagtest, ich bin jetzt der Quiz. Ich möchte sehr stark werden und ich glaube, dass du bis 300 heben kannst, ohne ein Powerlifter zu sein, wäre jetzt keine Raketenwissenschaft aus dir rauszukriegen. Du, wie viel 220, 240 hebst du doch schon, oder nicht?
Ja.
Siehst du? Und der Rest wäre jetzt, du würdest nicht das Menschsein verlernen und Lego-Männchen werden müssen, um 300 zu heben, weißt du, wie ich meine? Und das heißt, viele von euch da draußen haben das Ziel, 200 zu heben oder 250 oder 220. Diese Überspezialisierung ist für euch nicht das, was ihr braucht. So, ne? Und auch in meinem Trainingsprogramm, in den Rise and Rhyme Programm und so, findet das auch viel mehr mittlerweile Anwendung. Also das ist quasi nur noch ein Lernen, sich gut zu bewegen mit, wir pushen das Minimum für Progress in den Hauptübungen, sozusagen.
Ich weiß noch, wie dein Plan mich damals einfach zerstört hat, Mann.
Ja, aber den würdest du trotzdem immer noch brauchen.
Würde ich aber nicht
mehr machen. Ich weiß auch nicht mehr, was du gemacht hast, aber das war sehr lange her.
Ja, das ist sehr lange.
Ich habe mich auch sehr verändert.
Das war auch eine von den Fragen, war so, wie war es, als du mich gecoacht hast in meiner Powerlifting-Session? So, Leute, Pascal hat mir mal einen Plan geschrieben. So,
ja.
Also Coaching kann man das, glaube ich, nicht nennen. Ich habe den auch trainiert.
Ich war damals sehr inspiriert von Starting Strength. Ich glaube, da sind sehr viele Aspekte daraus drin gewesen, schwere Fünfer und so. Ja. Aber
du hast mir sogar 7er programmiert und so ein Scheiß. Waren viel so mit Back-Off-Sätzen.
Ja.
Ich hab jede Kniebeugen-Variante gemacht, die man so machen kann. Viele, also
es geht nicht.
Ist zu viel. Aber so Pin-Squats und so ein Scheiß war halt meine Assistenz. Ja. Also ich habe sehr sehr spezialisiert trainiert in dieser Phase.
Also du bist zum Powerlifting gekommen und hast gesagt, mach mir einen Plan.
Was hast du gedacht, nein, Bro? Das ist keine Kritik. Okay,
alles gut, danke schön.
Ich weiß nur, dass, dass diese Art zu trainieren und dieser Plan ein Bedürfnis nicht befriedigt hat, was ich damals nicht benennen konnte, was aber tief in mir drin ist. Und das geht in die gleiche Richtung, die du vorhin hattest. So. Mhm. Ich bin ein Spielsportler, so im Herzen. Ich bin Basketballer, genauso wie du eigentlich, was auch eine weirde Kombo ist, by the way, du eigentlich ein Skater und ein Footballer bist, der dann irgendwann sich zum Lego-Männchen trainiert hat. So. Und deswegen hat mich das Training einfach nicht glücklich gemacht. Es hat mir keinen Spaß gemacht. Und ich kann jetzt erst, also ich habe ein paar Jahre gebraucht, um zu verstehen, warum mich das damals mental so fucking gefickt hat. So, aber ich glaube, es ist viel das, dass so dieser Itch nicht gescratched wurde, den ich halt dauerhaft habe. Nämlich, ich muss irgendwie mich ausprobieren, ich muss ein bisschen spielen. Und Powerlifting und sehr spezialisiertes Training ist halt das Gegenteil von Spielen. Es ist halt Training. Es ist passiert in einem sehr, sehr engen Korridor. Und mein Korridor ist wirklich eng geworden. Also auch mental. So, wir trainieren in meinem Team da unten. Also die haben im Team trainiert und ich habe aber auch trainiert. So, mein Korridor war so eng, ich war am Cage. Jeder, der irgendwie mit mir reden wollte, hat nichts von mir zurückbekommen, außer ein Resting Bitch Face. So, es war wirklich, wirklich
das
schlimm.
Das ist Powerlifting. Du beschreibst es perfekt. Und viele sehen, glaube ich, das Problem nicht, was du gerade so schön beschreibst an sich selbst. Diese Überspezialisierung führt natürlich auch zu einem Überfokus auf das eigene, auf das, was ich habe, so eine Überfütterung des narzisstischen Ichs, was sagt, ich bin der Mittelpunkt der Welt und wenn mein Lift nicht und wenn meine Bank nicht frei ist, dann töte ich dich so ungefähr. Und solche Leute gibt es viele. Ich habe mich dagegen immer gewehrt, aber es wohnt in dir und man muss wahrscheinlich sagen, die besten Powerlifter sind eigentlich super chillig, wenn du mal auf den Worlds mit den besten Hitlern sind so chillig, aber die sind natürlich so, die haben kein Gehirn. Also no front, die sind schlau, die sind clever, die sind cool, die sind Ärzte, die sind was auch immer. Aber was den Sport angeht, haben die kein Gehirn, die haben auch kein Bedürfnis, irgendwas anderes zu machen. Die gehen hin, die machen diesen Lift, der da steht und das seit 8 Jahren. Und das ist, warum die gut sind. Powerlifting hat nichts damit zu tun, spielsportartig dich zu befinden. Ich hatte mal vor kurzem ein Posting gemacht, dass Powerlifting eigentlich das Bodybuilding ist. Weil Bodybuilding würde man sagen, okay, du hast einen krassen Belohnungsaufschub, du musst lange Diäten für Tag X. Powerlifting ist eigentlich noch schlimmer das. Das habe ich nie gecheckt, weil ich dachte, Powerlifting, ich komme aus dem Bodybuilding, ich habe früher Bodybuilding gemacht, unter anderem. Und
Pascal, so Bodybuilding.
Powerlifting dachte ich, wäre ich gehe raw hin und heb was Schweres und dann fühle ich mich geil. So, das Ding ist, das ist das Falscheste, was ich je gedacht habe. Das war 2 Monate so. Die letzten 10 Jahre ist Powerlifting ein absolut strategisches Spiel darum, irgendwann ein Ideal zu erreichen, was du nicht erreichst, weil du es dir nicht greifbar machst, weil du wahrscheinlich psychologisch nicht clever genug bist, dir erreichbare Ziele zu setzen, sondern ich will der Stärkste sein, was du nie erreichen kannst. Das weißt du, und dann kriegst
weil
du nie
weil irgendwo ein 17-Jähriger doppelt so viel hebt als du.
Glaubst du, an dem Tag, an dem ich 300 gebeugt habe oder so, war der Tag, an dem ich happy war, Bro? An dem Tag ist 300 abgestrichen worden, 317 aufgetaucht am Horizont, Bro. So, und das geht unendlich so weiter. Und das ist aber irgendwie, du musst der Typ dafür sein. Das ist nicht schlimm. Ich will es nicht werten, aber du musst der Typ dafür sein. Du musst dich selber reflektieren können, zu sagen, das ist mein Shit. Das ist geil. So, das ist wie so, kennst du diese Leute, die so Schach spielen, aber jede Woche machen die nur einen Zug. Kennst du Leute, die Gesellschaftsspiele spielen? Siedler von Katan oder so.
Ich kenne Leute, ja.
Wahnsinnige Psychopathen. Und dann sozialisieren die noch dazwischen. Du bist dran mit deinem Zug. Ja, sag mal, was hat denn eigentlich der Michael letztes Mal? Und ich stehe so daneben, mein fucking Alter. Ja, aber es ist halt, also in meinem Fall eine Krankheit, es ist halt ADHS so. Das heißt, du hast ein schnelles Bedürfnis danach, eine Reinforcement zu bekommen, ne? Wie im Sport. Nehmen wir Skateboarding. Bruder, brutal, du bist in diesem Moment drin, du machst einen Trick, du kriegst diese Belohnung, du hast die Gefahr zu sterben die ganze Zeit so gefühlt, weißt du, und das ist geil. Und das haben wir im Football, das haben wir überall. Geil. Und das ist halt einfach nur ein Typen, das Ding ist, wie gesagt, null im Sinne, das irgendwie zu werten oder so, sondern es ist einfach das Bedürfnis von einigen Menschen da draußen, das zu haben, ne? Und das ist nicht kompatibel so gut mit Powerlifting auf einem gewissen Bereich schon. Es kann aber auch, wie gesagt, für mich war Powerlifting dann, und das muss ich jetzt akzeptieren und das mag ich jetzt am Powerlifting, quasi mein Gegenpol. Das ist die Ruhe. Ich zwinge mich dazu und das hält mich wieder mehr sane. Das heißt, der Anspruch ist nicht mehr, irgendwas Verrücktes zu machen, sondern dadurch mein Leben besser zu strukturieren, was Ruhe und so weiter angeht. Ich gehe ins Training rein, manche gehen laufen, manche gehen sonst was. Das ist jetzt das für mich so. Das ist quasi Jogging 2.0.
Du weißt auch, was kommt. Du weißt, was du zu erwarten hast in deinem Trainingsplan.
Ich trainiere, dann habe ich Rückenschmerzen.
Perfekt.
Perfekt.
Und das ist mein Anker.
So, das kann ich planen. Das ist immer wiederkehrend. Weißt du, wir suchen ja Sicherheiten und Planbarkeit im Leben. Nein, aber ja, das ist auch, Leute, ich wollte es eigentlich ganz am Anfang sagen, das ist wahrscheinlich verdammt weirder, vielleicht kannst du das in den Anfang schneiden, verdammt weirder Podcast sein wird für viele da draußen, die vielleicht auch Vergangene von uns noch nicht gehört haben oder so, oder generell mein Content nicht so kennen. Ja, dass das ein bisschen ein wilder Ritt wird,
der sicherlich normaler Podcast mit Pascal Su. So, ich weiß nicht, was du meinst.
Normalster Podcast mit Pascal Su.
Wirklich, sehr normal.
Ja.
Aber wir haben auf jeden Fall schon den ersten Clip damit gerade.
Jetzt können wir einen Schritt zurück machen zu den Pinsquats, ne? Weißt du, warum Pinsquats gut sind? Letzter Podcast von euch. Internaler versus externaler Fokus. Im Powerlifting ist internaler Fokus natürlich komplett idiotisch, so, ne? Weil wir wollen ja wirklich das Gewicht von A nach B bewegen und nicht sagen, ich will meinen Quad benutzen. Externaler Fokus zu modifizieren, dadurch, dass du eine Stange irgendwo ablegen musst, dass dir das Feedback gibt, wo du dich im Raum befindest. Top-Tool im Powerlifting. Deswegen Pinsquats.
Guter Constraint. Boah, die habe ich so gehasst. So, deswegen ist es die einzige Übung, an die ich mich noch erinnern kann, weil ich sie so sehr gehasst habe.
Schlimm, die sind so genial. Ohne Spaß.
Aber naja, weil sie halt nach den schweren, keine Ahnung, Triples normale Squats kamen und ich halt schon fucked war und dann wusste ich,
du hast halt dein Load-Management nicht gut gemacht.
Ich, sagt mein Coach.
Ja. Wenn da drin steht RPE 7.
Hört ihr das?
Und du aber sagst, boah, ich hab Tonus
gegrindet. Ja, was soll das bedeuten? RPE 7, RPE 7, 8, 9.
Ja, du kennst die Basiswerkzeuge für unseren Sport nicht. Basiswerkzeuge.
Ich glaube nicht an RPE.
Approximation zum Muskelversagen.
Das ist Schlangenöl.
Es ist nichts weiter, als zu sagen, laufen wir heute nicht so schnell. In Zahlen.
Ja.
Aber weißt du, was jetzt kommt? Bro, du bist einfach nicht so tief in dieser Szene drin und das ist auch gut für dich. Denn pass auf, innerhalb der Powerlifting-Szene gibt es noch eine Abspaltung, die sagt, RPE ist ja eigentlich abgeleitet von diesem, von dieser Läufer.
Von der Borg-Skala.
Borg-Skala. Ja. Ne? Der Mann kennt sich auch so. Die sagt, okay, Mike Tuchel überführt die ins Powerlifting so ungefähr und sagt, wir nehmen einfach Reps. So, 9 ist eine Rep im Tank, weil 10 wäre maximales Versagen. 8 sind 2 im Tank. Jetzt pass auf. Eine
Richtung, Splittergruppe.
Eine Splittergruppe, die natürlich wieder alle Weisheit für sich beansprucht. Ne? Also vollumfänglich. Sagt, nein, ich kann ja einen RP7-Single machen, der war RP7, aber es waren weniger als 3 Reps im Tank. Nee, kannst du nicht. Weil per Definition ist es ja so, dass wir uns darauf geeinigt haben in der Gruppe, dass 3 Reps Abstand sind RP7. So, du kannst was Neues erfinden, nenn es doch MT7. So, nein. Ja, weil Sportler sind ja unterschiedlich. Sportler, der eine bewegt, sagen wir mal, 90% seiner Maximallast, was ja ungefähr einem RP7-Lift entsprechen könnte, weil rein rechnerisch, so egal, kann er die viel schneller bewegen, aber wenn du 2 Kilo mehr drauf tust, dann fehlt er die. So, zum einen war es dann ja offensichtlich kein 90%, aber da sie ja schnell waren, war es trotzdem ein RP7. Ist fucking Coping. Ist einfach nur Coping, es war 7 mit einem kleinen Missgroove. Shut the fuck up, Bro. So, wollte ich mal kurz rauslassen. So, auf der anderen Seite.
Ich habe auch letztens gehört, so, ja, also RPE und Reps in Reserve, das ist nicht das Gleiche und so
ja, weiter. Ja, natürlich ist das fucking selbe, nur ein anderes Wort. So, ja, genau das ist die Branche, das ist die Szene, weil bei Rap, pass auf, Digga. Reps in Reserve, follow me here. Reps in Reserve, ja. Sagt ja der Name, RIR, ja, und RP heißt ja nur Rated Perceived Exertion, also die Rate von der, was auch immer, so, und die sagen jetzt aber, nee, da ist halt der Unterschied, weil RP ist ja dann, ich kann eine 7 beugen oder eine 6, aber nicht noch 3 im Tank haben oder 4, wie es bei Reps in Reserve wäre, und dann sagen die, es ist leichter mit RPE zu arbeiten als mit Reps in Reserve für einen Anfänger oder einen mittleren Fortgeschrittenen. Ich so, Bruder, was ist denn noch komplexer, wenn ich dir sage, lass mal 2 Reps im Tank.
Es sind weniger Zahlen. Das ist schon leichter.
Reps im Tank, oder
es gibt ja auch RPE 7,5.
Gibt es überhaupt bei Reps in Reserve übrigens. Das heißt, wenn du weißt, ich beug 180 für 5 und ich sag dir, mach einen Satz für 3 Reps mit 2 im Tank, dann müsstest du eigentlich sofort wissen, wird 180 sein, so den Dreh. Plus, minus 5 Kilo. Ne? Nein, nicht mehr, wenn du das andere System anwendest. Weil in dem Fall könntest du jetzt auch 200 nehmen, aber wenn sie ein bisschen langsamer waren, sagst du, ich habe einen Missgroove gehabt. Aber sie waren trotzdem at 7. Bruder, du hättest keine 3 Reps. Egal, am Ende, um das herunterzubringen, es geht nur um eine Sache dabei für diese Leute, und zwar semantisch sich darüber zu streiten, welche Worte du benutzt. So, ne? Weil du kannst auch einfach, es ist nichts weiter als ein Wort.
Am Ende, man hat was, worüber man Content machen kann.
Ich kann Content machen, ich kann mich
so abgrenzen. So wie wir gerade.
Ich kann meine Edge erzeugen und ich kann diese blöden Leute, die um ein Schlangenöl-Verkäufer-Ding stehen, du bist ja auf dem Marktplatz mit deinem Schlangenöl-Verkäufer-Stand, ja? Du musst die Leute irgendwie rankriegen. Wenn ich sage, Leute, Reps in Reserve, hier kriegt ihr Reps in Reserve Training, sagen die alle, juckt mich nicht, Digga. Wenn ich aber sage, Reps in Reserve ist nicht dasselbe wie RPE, was ist, wenn ich dir sage, du kannst RPE 7 machen Und wenn er ein bisschen langsamer war, sagst du einfach, es war halt ein Missgroove. Bist du interessiert? Komm mal in mein Coaching. So, weißt du, das ist halt viel spannender so. Und so funktioniert Social Media, wollte ich nur mal anmerken. Und im Powerlifting ist halt die zugespitzteste, weil alle kämpfen um eine kleine Gruppe an Trainees, die bereit sind, überhaupt so viel Geld auszugeben für Powerlifting-Coaching.
Ja.
Es gibt Levels auch hier, ne? Es gibt Powerlifting-Coaches, die machen es sehr gut. Es gibt Powerlifting-Coaches, die schieben dir einen Sheet rüber und kommunizieren nicht mit dir. So, und whatever.
Aber es ist doch das Gleiche, also noch viel krasser als im Powerlifting, weil Powerlifting so nischig ist. Wobei das wahrscheinlich ein Problem ist, was du gerade angesprochen hast. So, es gibt nicht viele Leute und es gibt aber, also es gibt, keine Ahnung, 10.000 Leute, die Powerlifting-Coaching haben wollen, und es gibt aber auch 10.000 Leute, die gern Powerlifting-Coach wären.
Es gibt den Powerlifting-Rattenschwanz der Coaches. Das heißt, es gibt genauso viele Coaches wie Trainees, weil jeder Trainee wird ab einem bestimmten Leistungslevel Coach.
Ja. Ja, das ist natürlich problematisch, aber ich musste die ganze Zeit an die Bodybuilding-Bubble denken. Bodybuilding, weißt du, da werden auch so viele Sachen erzählt, nur damit es irgendwas gibt, worüber man reden kann. Weil auch Bodybuilding krass, ist auch ultra simpel. Also ich denke mir so, diese ganze Science-Based und über was sich Leute streiten im Internet beim Muskelaufbau, denke ich mir so, what? Über was reden wir hier? Wir reden von Hypertrophie. Es ist so fucking simpel.
Und du nimmst dann so 100 Reels hin und her.
Ja.
Zum Beispiel diese T-Bar-Debatte, wo es ja offensichtlich ist, wenn du die Traps jetzt trainierst oder nicht, wenn du jetzt den Arm mitbewegst, also diese Kelch-Shrugs-Debatte, kennst du die?
Ja. Ja,
ich sehe schon, dass du sie kennst. Und ich sehe das als erstes. Ich glaube, ich bin durch Thomas Geider oder so mal da drauf gekommen. Übrigens auch ein cooler Typ, Leute. Ne,
Shoutout.
Aber da hat man natürlich so ein paar Reels damals gesehen, dass die, glaube ich, mit dem Lennart und so sich gestritten haben, ob man jetzt den Ellbogen abstellt oder. Und ich denke mir so, hä? Was bin ich gerade sehen? Streiten die sich legit darüber, dass. Hä? Ja. Und ich dachte, das wäre ein Scherz, aber nee, hunderte Kommentaren, hunderte Leute aktiv. Ich denke mir so, Leute, das Letzte, was ihr machen solltet, wäre euch jetzt darüber streiten. Mach einfach fucking Range of Motion, löst die Scapula, bewegt dich mit, bumm, fertig. Was ist so ein fucking Problem? Nee, ich mach das. Wenn du jetzt Bodybuilder auf Top-Niveau, ne? Mein Kollege Brosep zum Beispiel, wenn der sagt, ich mach jetzt meine T-Bars so, und weil ich weiß, ich bin am Muskelversagen mit den beteiligten Muskeln, wenn ich meinen Arm mehr abstelle, hintere Schulter, also ein Bums, und ich will jetzt meine Traps aber noch ans Limit bringen, mach noch Kelch hinterher, okay, perfekt, für seinen spezifischen Fall ist das die Lösung dann. So, aber diese Lösung muss ja nicht dieselbe für jeden von euch sein. Weißt du, und das ist halt so das Ding, dass die gar nicht peilen, dass es diese Unterschiede gibt, glaube ich, von auf deine Situation eine Lösung zu finden, die überhaupt nicht so komplex sein muss. 90% von euch wäre einfach T-Bar rudern machen. So,
Bro, fertig. Ich bin ja ich bin jetzt auch in einem zurückgezogenen Gym nebenbei. Ja. Also ich mache 2 Sessions hier, 2 Sessions im zurückgezogenen Gym. Und jetzt sehe ich halt, was Menschen halt so machen.
Ja.
Und da sind halt Menschen, die gehen dahin, um Muskeln aufzubauen.
Ja.
So, und ich sehe die 16-Jährigen und ich sehe, welchen Content sie konsumieren anhand der Art und Weise, wie sie trainieren. So, ich bin live dabei. Und deswegen sehe ich, dass diese sich selbst fütternde Content-Maschine rund um Bodybuilding tatsächlich wahrscheinlich unterm Strich mehr Schaden anrichtet, als die Menschen nützt und als sie Wert bringt.
So. Und dieses Peptid-Thema, was ja gerade ganz frisch ist, haben wir noch gar nicht
angeschaut. Ich weiß immer noch nicht, was Peptide sind.
Naja, es sind ja eigentlich nur Research-Chemicals, die halt benutzt werden und hart missbraucht werden. Das Ding ist, guck mal, meine Theorie, ich weiß nicht, ob es die Wahrheit ist. Ich weiß sowieso gar nichts, ne? Ich bin einfach nur ein Dummkopf. Aber meine Theorie ist die, ne? In Polen oder so gibt es diese Peptid-Shops. Da kannst du Peptide nach Deutschland bestellen. Und die haben jetzt deutschen Influencern Codes gegeben. Und glaub mir, Leute, ich kann nicht reden, da klingelt die Kasse aber richtig. Aber richtig, richtig, ne? Weil die wahrscheinlich auch viel höhere Provisionen bekommen. Und, ne? So, das heißt, jetzt ist der Anreiz da für einen deutschen Influencer, Todes-Peptid-Content zu machen. Ob sie was bringen oder nicht, weil es gibt ja keine Studien, oder es gibt eine Studie, die was in Aussicht stellt mit N gleich 1 an Ratten, ist ja egal, weil die Leute wollen ein Versprechen verkauft bekommen auf eine Angst, die sie haben oder ein Problem. Und das ist die einfachste Lösung, Bro. Ist doch gar nicht schlimm. Spritz doch einfach irgendwas, damit du abnimmst. Nimm BPC, wenn du Schmerzen hast. Mach dies, mach das. Ist total sicher, weil wir haben ja buchstäblich keine Daten. Ja, wir haben auch keine Daten, wenn du dir einen Ast draußen vom Baum in den Arsch steckst, ob du dann zum Baum wirst, weißt du? So wissen wir auch nicht.
Könnte sein,
dass das gegen Steifheit hilft, egal, aber wir haben da, ich weiß, es ist komplexer als das, ich reduktioniere das extremst und so, ist mir egal. Aber was ich versuche klarzumachen, ist, dass wir einen starken Anreiz geschaffen wurde durch diese Firmen, ne? Und der Rubel muss rollen und die Schlangenölverkäufer ziehen weiter. So, das sind dieselben Schlangenölverkäufer, die euch jetzt Longevity verkaufen, die euch vorher maximal Muskelaufbau verkauft haben und davor XY, Bro. It's the same shit, nur ein anderer Anzug. So, ja, der Satz macht keinen Sinn. Und genau, das wollte ich mal dazu sagen. So, das heißt, Peptide sind der neue Shit. Das ist das neue anabole Fenster. Es ist das, also oft, dass wir Proteinshakes verkaufen. Protein wird zu teuer, Peptide sind günstig. Wir haben eine krass irgendwie unaufgeklärte Jugend, glaube ich. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch der Ankt, der hier sitzt und einfach überhaupt gar keinen Plan
davon hat. Bist du auf jeden Fall.
Aber ich, es gab es früher aber auch schon. Also ich habe mal im Supplementladen gearbeitet. Da kam so ein 15-Jähriger und meinte, ja, verkauft ihr auch sowas? So, irgend so ein Sams, glaube ich, war damals der Shit. Ich weiß nicht mal, was das genau bedeutet.
Ich habe es schon mal gehört, ich weiß nicht,
was und, ist. Und diese Androgen Modulators, keine Ahnung, ist egal. Und da kam so rein, ja, nee, das da und so, weil ich will, der war so dünn wie ein Ast, war 17. Sagte halt so, ja, ich will die halt nehmen. Und ich so, Bro, hast du überhaupt schon mal ein bisschen trainiert? Ja, ich wollte erst anfangen, wenn ich die auch nehme, so. Weil ich will ja nicht meine Zeit verschwenden. Ja, weißt du, ja, und die, ja, davon ja, gibt es, glaube ich, viele draußen, von diesen Leuten.
Ja, ich meine, die Content-Maschine braucht
Content.
Die, ja. muss gefüttert werden. So. Und das ist auch so, dieses Ungleichgewicht, gerade Powerlifting, Bodybuilding, was relativ simple Sportarten sind, so wie viel darüber geredet wird und wie in Anführungszeichen differenziert und so weiter. Mhm. Und dann redet aber niemand über halt so Themen, über die wir heute gesprochen haben. Wie wichtig ist Bewegungsvariabilität?
Selbst das ja eine Nische eigentlich ist.
Defizität. So, das ist eine krasse Nische. Ja. Und auf die wird herabgeblickt von Bodybuildern und Powerliftern, die natürlich größer sind, breiter sind und stärker sind als ich zum Beispiel. Ist eine ganz weirde Welt, so diese Content-Welt versus halt dann die echte Welt und so weiter. Immer wieder sehr interessant.
Glaubst du, es ist von manchen Science-Based-Educatern aber das Problem, dass sie sich hier immer noch nicht gewertschätzt fühlen?
Ja, also Minderwertigkeitskomplexe sind, glaube ich, die Motivation für 80% von Fitness-Content, oder? Also,
ja, also beim Entgegennehmen.
Egal, ob es intellektuelle Minderwertigkeitskomplexe sind oder körperliche.
Ich muss sagen, da habe ich, glaube ich, das größte, ich weiß nicht, ob es ein positives oder negatives Wachstum ist in den letzten Jahren gemacht, mich juckt das überhaupt gar nicht mehr.
Wie klug oder breit dich andere Leute finden?
Es ist mir komplett egal geworden, alles.
Dann also, hast du offiziell Angst-Status erreicht, glaube ich.
Ja, ne?
Ja.
Also mich juckt das gar nicht. Mich juckt auch gar nicht was. Also ich sehe halt auch so, man hat halt so seine kleine Subkultur geschaffen, in der es Leute gibt, die auch so, die das so folgen und feiern und cool finden. Und die wird mal größer, mal kleiner. Ne? Und das finde ich geil. So, ich gucke viel zu viel dummen Content den ganzen Tag. Ich Short vom Content selber zu machen, hat mich auch komplett zerstört. Auch meine langfristige Ich wollte zum Beispiel gerne mal ein Video machen darüber, wie man jetzt wirklich Powerlifting machen kann und gesund bleiben. Das wäre halt einfach wirklich ein krasser. Ich hätte jemand gefragt, Pascal.
Mach halt mal, Mann.
Mit 36 noch durchstarten mit Powerlifting und so, bin ich zu alt. Und nicht so, das Ding ist, Powerlifting ist perfekt für dieses Alter.
Yep.
Weil es so simpel ist, häufig, also leicht durchführbar, dich unfassbar stärkt, alle gesundheitlichen Boxen-Check, die du brauchst. Ne? Nur, das Ding ist, Powerlifting wird falsch verstanden und das ist halt auch 100% nachvollziehbar. So, und Grundübungen werden falsch verstanden. Es gibt jetzt wieder einen Trend dahin, so ein bisschen, habe ich das Gefühl, weil halt auch viele von diesen, ich glaube, aus der Rohgang, haben ja auch so Searcher-Squats gemacht, dann fand ich es irgendwie cool. Und Calisthenics war so ein Schrei nach ich komme da raus. Ja, aber so, ey, die Kids, ne, die gucken das und denken sich, ja, Mann. Weil ich check zum Beispiel nicht, ich check es legit nicht. Ich bin Powerlifter. Warum soll ich Grundübungen machen, wenn ich auch einfach nach dieser Logik alle Isolation machen kann? Es macht viel mehr Spaß, ist verhältnismäßig sicherer. Ich habe keinen Reiz an Grundübungen. Es juckt mich nicht, wie viel ich kniebeuge, obwohl ich der stärkste Kniebeuger Deutschland bin in meiner Gewichtsklasse. Es juckt mich nicht. Ist kein Flex so. Ist einfach nur lame, Digga. Also es juckt mich aber gar nichts mehr. Das ist das darüberstehende Problem. Also wenn ich, aber so ist doch der, ich habe einen großen Respekt vor Leuten. Das ist eher vielleicht ein Lob sogar, die mit 36 noch Powerlifting machen wollen, 130 beugen und sich daran erfreuen, ins Gym zu gehen. Bitte erzählt mir warum macht ihr das? Bitte erzählt es mir in einem, ich möchte es verstehen, also wirklich nicht böse gemeint, gar nichts, weil ich das zutiefst respektiere. Ich habe das Problem, dass ich nicht weiß, warum man nicht überhaupt irgendwas machen soll. So, weißt du, und ich würde gerne verstehen, warum machen die das? So, weil es cool ist, ist doch voll schwer, ist anstrengend. Wieso machen Leute anstrengende Dinge, Digga? Warum machen die nicht einfach Pilate? Bringt nichts, ja klar, aber so, es bringt ja auch was, an der Hackenschmidt zu gehen. Warum will ich eine freie Kniebeuge machen, wenn ich Hackenschmidt machen kann?
Stark sein, sich stark fühlen, ist schon cool, so. Oder? Fühlt sich schon geil an. Fühlt sich schon geil an, wenn du in ein Zimmer reingehst, wenn du 45 bist und du gehst triffst dich mit deinen Jungs zum Siedler von Katan spielen, weißt du, abends. Und du gehst also rein und deine fünf Jungs sitzen da, Spielbrett ist schon aufgebaut und du gehst rein in den Raum und du weißt, ich beug mehr als ihr alle. Meine Knochen sind doppelt so stark wie eure. Fühlt sich geil an. Ist eine gute Motivation. Deswegen, vielleicht.
Ja, verstehe ich schon.
Aber dein Leben also ist trotzdem verstehe, scheiße, weil du als Siedler von Katan
dass
spielst.
Dass das die Motivation des Kleingeistes ist, verstehe ich durchaus. So. Ich wollte übrigens nochmal, also letztes Mal hat, ich komme mit dem Namen, wenn nicht Basti ist, den haben wir gerade getroffen. Ja. Wer sitzt hier sonst?
Andi.
Andi hat gesagt, Bodybuilding ist dumm. Ich wollte Andi korrigieren, ich wollte sagen, Andi sagt bitte, Bodybuilding ist borniert, weil sonst der das nicht reflektieren kann, der wird das Wort dumm missverstehen, weil du meinst damit, ja, es ist einfach nur simpel repetitiv und aufs Einfache reduziert und auch sehr gut gesagt, wir versuchen Effizienz wegzunehmen, um es möglichst schwer zu machen. So, und das könnte man zusammenfassen und das ist dumm, es ist stupide. Das bessere Wort wäre borniert.
Borniert?
Borniert. Borniert bedeutet sowas wie kleingeistig, langsam.
Okay, ja, das sind so große Wörter, die... Ich weiß nicht, warum ich gerade nicht mächtig bin
an der Stelle, das nochmal nachschieben zu müssen, aber nee, also du merkst auf jeden Fall auch dazu, wie wir uns letztes Mal getroffen haben, es findet zunehmend mehr Wahnsinn in mir statt. Das ist auch beunruhigend für mich, aber
Vielleicht geht es Hand in Hand mit mehr Bewegungsvariabilität, also weißt du,
mehr Bewegungsoption bedeutet auch mehr kognitive Optionen.
Genau, und dann bricht halt der Wahnsinn so immer mehr und mehr durch.
Ja, und so. Diese ewige, ja. Naja, also um eine Lösung dazu zu finden, wie einige hier auch gefragt hatten, wie man Powerlifting sozusagen halbwegs gesund machen kann, ist quasi das, worüber wir von Anfang an gesprochen haben, die spezialisierten Übungen möglichst so lernen, dass ihr sie effizient absolvieren könnt. Und dazu gehört Schwerpunktmanagement, Midfoot-Management, all sowas. Weil das, was zu Verletzungen führt im Powerlifting, nicht immer, also erstmal nicht direkt von der Technik abhängt, aber von der Technik in Load-Management.
Technik ist Load Management.
Und ihr könnt mehr Load tolerieren, wenn ihr eine bessere Technik habt. Und wenn ihr eine schlechtere Technik habt, würdet ihr mit weniger Load, ihr werdet dann mehr Bodybuilding-Powerlifter sozusagen. Und das heißt, da eine Optimierung zu suchen und den Mainlift nicht etwas zu sehen, an das ihr emotional attached seid, was ihr steigern wollt, sondern als ein Ergebnis zu betrachten davon, dass ihr besser im Sport werdet. Das heißt, also mehr Effizienz erlangt. Das heißt, eure Kniebeuge wird nicht besser, weil ihr immer ein bisschen mehr Gewicht nehmt, sondern ihr fangt an, euch effizienter zu bewegen und diese Facetten, die ihr auch propagiert sozusagen, mit einbringen lässt in Bewegungsdiversität und das führt dazu, dass euer Baum wächst und eure Kniebeuge dadurch stärkt und die Flut alle eure Schiffe erhöht, denn euer Kreuzchen wird dann besser, euer Bankdruck wird dann besser, eure Gesundheit wird besser, eure Knochendichte wird besser, eure Muskeln werden besser, eure Insulinsensitivität wird schlechter. Ist besser, wenn die schlechter ist, ne? Das ist immer eine große Frage, Digga. Oder ist sie besser, wenn sie höher wird?
Nein, du sollst sensitiv sein zu Insulin, ist gut.
Also besser.
Ja.
Sorry, wurde ich letztes Mal korrigiert.
Pascal macht es sehr kompliziert. Wenn du das machen willst, ich weiß nicht mehr, was die Frage war, genau. Schau einfach Pascals Content und MTMT-Content. So entfolg allen anderen Sachen. Guck Safe. Die zwei Sachen, mach Sachen, die du da siehst und hörst nach. Und dann wird es geil.
Ja.
Was haben wir noch? Was gibt's für Fragen?
Also das war die Hauptfrage, um das sich vieles gedreht hat.
Wir gehen ins Q&A-Segment rein.
Die Leute werden älter und möchten wirklich gesund werden.
Hast du das Gefühl, dass deine Zielgruppe sich jetzt so auch ändert und mehr so Angst zu dir kommen, die halt genau solche Fragen haben und waren es früher quasi eher junge Leute, die gesagt haben, geil, ich folge Pascal, einfach nur damit meine Kniebeuge 500 Kilo wird.
Ja, ist ja auch irgendwo eine logische Konsequenz, weil ich ja selber seit 3 Jahren nicht einen schweren Lift gemacht habe und hochgeladen habe und trotzdem irgendwie noch relevant bleiben konnte, keine Ahnung warum. Also zumindest in meiner Nische. Und ich finde das sehr gut, weil das in mir eine Erfüllung bringt. Du weißt ja, es ist ja so ein bisschen so, dass wir irgendwie eine Aufgabe im Leben verfolgen und die umsetzen wollen. Das Ding ist, dadurch, dass ich nach dem Studium quasi Content Creator wurde und Powerlifter, ist das natürlich ein großer Teil meiner Identität geworden, wo ich wusste, wenn die zu groß wird, das ein großes Problem ist. Weil wo ist denn die große Aufgabe? Wir haben Zwiebeln, wir haben eine Zwiebel. Ganz unten drin ist, im Kleinen, sagen wir mal, ne? Das Kleinste.
Das Kleingeistige,
ich bin Quiz, ich verbessere von meinem Trainee die Technik. Boom. Nächstes drumherum, ich bin Quiz, ich möchte vielleicht, was auch immer, eine Familie gründen und ein Leben haben. Okay, eine drumherum, Selbstverwirklichung, so mäßig Maslows Bedürfnishierarchie. Ich möchte Quiz sein, ich möchte ein guter Trainer sein, ein guter Familienvater und ich möchte was Gutes für die Welt hinterlassen. Und eine Zwiebel mehr drumherum wäre dann, was auch immer noch eine Steigerung dazu wäre, ich möchte Präsident oder in deinem Fall der beste Schlangenölverkäufer der Welt werden. Und dann würde es noch eine Zwiebel drumherum geben, die das alles relativiert, weil es komplett egal ist. So wiederum auf langfristig betrachtet, wir haben ein Universum, wir haben viele kleine Planeten, so bla, wir haben eine Galaxie, Bruder, juckt eigentlich gar nicht, was du machst. So. Naja, so, und jetzt haben wir diese verschiedenen Zwiebeln und ich muss sagen, ja, ich bin jetzt hier, in der bin ich glücklich, in der bin ich glücklich, aber Bro, was habe ich Langfristiges eigentlich jetzt getan mit meinem Leben? So? Weißt du, was tue ich jetzt? Und jetzt natürlich, ich habe Kids, ich erziehe meine Kids, aber ich muss mich ja auch irgendwie fragen, wohin? Ja, die sollen selbstständig natürlich ihr Leben leben können, aber so, wo sehe ich mich da? So, wo siehst du dich da? Vielleicht jeder Zuschauer, wo seht ihr euch dort? Das würde mich mal interessieren. Was ist die größere Aufgabe? Und die ist mir komplett weggebrochen, dadurch, dass ich Content Creator wurde. Früher war ich dann so irgendwie, ja, man hat studiert, vielleicht werde ich mal Researcher, so war cool, aber natürlich nicht im Sport, so, ne, sondern was anderes. Oder ich werde Menschen helfen, so, was man ja vielleicht jetzt im Kleinen tut, aber ist es das, 3 Kommentare zu beantworten in einem Podcast, ist das das, Digga? Ist es noch ein YouTube-Video zu machen über Patellaspitzensyndrom lösen? Ist es das, Bro? So, was ist das nächstgrößere? Gehe ich nochmal zurück? Gehe ich an die Uni zurück? Versuche ich noch irgendwie irgendwas zu werden? Schreibe ich ein Buch? Weißt du, so was ist das nächste?
Schreib bitte ein
Buch. Und das ist Midlife-Crisis, einfach nur per Definition, ne? Und darin bin ich gerade so. Mhm. Ich finde es gut, dass die Angst kommt,
same,
weil ich nehme mir Angst. Ich verbessere diese Angst. Angst machen andere Angst besser, weil sie ihren Freunden davon erzählen. Wir kriegen eine Bubble, die alle so 40 sind, die sind also man muss ja auch aus einer Business-Perspektive drauf schauen, die sind zahlungskräftiger, ja, finanziell perfekt, die sind Hausärzte teilweise oder so und dann kannst du, weißt du, ja, wenn die durch mich dann eine Sensibilisierung noch mehr bekommen für diesen Bereich, ist vielleicht auch besser für ihr Craft, aber trotz dessen fehlt dir irgendwie so das, Bro, ist das jetzt so und das ist eher mein Problem. Naja, und die jungen Leute,
also normale Existenzkrise.
Ja, ja, eigentlich ist es normal.
Und das kriegen Leute mit und deswegen ziehst du andere Leute mit Existenzkrise an. Dementsprechend
ja, genau.
Viele Angst.
Also sollte ich vielleicht doch noch mehr auch im Marketing darauf gehen, dass wir halt diese Existenzkrise auflösen, weil stark sein, in den Raum kommen, euer Urbedürfnis ist und das kann ich lösen.
Ja.
Gut. Und die Jungs, die jünger sind, naja, die mögen halt nicht mehr so gerne Powerlifting und Grundübungen machen, weil es dann anstrengend ist. Aber die wollen Bank drücken. So, das merkt man ganz klar, das ist ein klarer Trend. Deswegen mache ich auch verhältnismäßig viel Bankdrück-Content dann. Ja, bringst halt den Leuten Bank dabei. Weil was lernen die sonst? Ne? Wenn die das lernen bei den Bodybuildern, die ja möglichst ineffizient Bank drücken wollen, um Muskeln aufzubauen, dann auch darin sehr stark werden, weil sie halt end viel Stoff nehmen. Von denen solltest du eigentlich nicht Bank drücken lernen, wenn du es aus einer Kraftperspektive betrachtest, weil das genau das Gegenteil ist von dem, was du willst. Und das ist einfach wieder ein Unterschied, den man verstehen muss. Genau, jetzt hatten wir aber viele Themen und zwar, Tuis, was ist denn das umliegende Zwiebel, das nächste Zwiebellevel bei dir nach diesem Podcast?
Bro. Nach diesem Podcast, die nächste Schicht der Zwiebel ist frühstücken gehen nach dem Podcast.
Eine Zwiebel auf dem Mettbrötchen, ne?
Mhm. Ja, sowas haben wir ja leider nicht.
Was?
Gibt's nicht.
Ess ich auch nicht, weil ich auf Diät bin, jeden Montag.
Ja, heute ist Mittwoch, ist Diät vorbei.
Was mache ich am besten zum Ausgleich zum Powerlifting, Dauergast, Physio, alles, was ihr hier gehört habt?
Ja, das ist die Folge.
Das ist die Folge.
Das ist der Titel der Folge.
Wir haben eigentlich alles, also wir haben ganz gut auf eine verdammt weirde Art und Weise alle Fragen, die in diesem...
wirklich? Die haben wir selbst beantwortet.
Die haben wir alle beantwortet, weil wir haben definitiv sind zum Kern hervorgeraten.
Die tiefste Schicht der Zwiebel wurde erreicht.
Nicht das unbedingt. Als Familienvater, aber diese Frage ist geil. Ist Paul auf einem hohen Niveau möglich, wenn man ein ausgeglichenes Leben als Familienvater führen möchte und Aktivitäten wie Wandern oder Fußballspielen machen will, ist man dann nicht zu spezialisiert? Toll, dass wir das umfangreich beantworten konnten.
Yep.
Ohne Spaß, weil es war wichtig, hier so weit vorzugehen, zu sagen, wenn du Paul viel machen willst auf hohem Niveau und nicht wandern oder Fußball spielen kannst, dann wirst du auch Paul viel nicht auf hohem Niveau machen können. Aber liebe Grüße aus dem Tirol. Ich weiß nicht, wo das ist, aber es ist Italien, oder?
Mhm.
Von Markus Lanz her, habe ich mal gehört.
Ist noch, also wenn du weiter Richtung Süden fährst, kommst du da vielleicht irgendwann hin.
Ich muss aber noch hinzufügen, Powerlifting technisch abschließend in dem Sinne, Cardio ist euer absoluter Freund und solltet ihr unbedingt machen. Ich mache immer Witze, Cardio, Spanish und so, aber ihr wisst, ich bin eigentlich ein relativ fitter Powerlifter immer gewesen. Ich habe vorletztes Jahr noch Football gespielt, eine ganze Saison und so, im Verhältnis. Und ich bin jetzt eher unfit und ich sehe, wie schwer es mir fällt, einfach nur zu leben und dadurch auch überhaupt zu trainieren und besser zu werden im Training. Das heißt, ein Minimum an Cardio solltet ihr definitiv mal überlegen, in euren Plan einzunehmen. Denn wenn man als Beispiel Matt Wiener gerade, der ja wirklich sich geisteskrank also ich habe damals mit dem Wettkampf gemacht als 93er, der ist schon viel länger im Powerlifting, wir waren immer so gleich stark. Der hat jetzt 400 gebeugt in der 105er, nee, 120er. Macht auch zweimal in der Woche Cardio und macht auch ein bisschen Content zu, dass man sich kein Cardio-Content reinziehen sollte von halt Victim Weights. Weil Victim Weights, also Menschen, die so leicht sind, die natürlich als 120 Kilo Powerlifter schlechte Tipps nur fürs Laufen geben können. So, und er hat jetzt quasi die Nische aufgebrochen, Lauf-Content quasi nach Gewichtsklasse zu ja, so, weißt du, das ist im Powerlifting dasselbe. Du kannst
die Content-Maschine muss sich irgendwie
aber ernähren. Aber es ist halt in dem Fall sinnvoll, weil er ist ganz ehrlich, er möchte als 120er Cardio machen, aber er kann halt nicht Cardio-Content und informativen Content konsumieren. Ein normaler Mensch, mal abgesehen davon, würde sich auch fucking Buch holen oder sich anders, meinetwegen mit ChatGPT schlau machen und nicht auf Instagram suchen nach den entsprechenden Reels, ne? Sollte auch klar sein so, aber tut ja keiner. Das heißt, den Content zu spezialisieren, dahin zu sagen, hey, wenn ich mit 120 Kilo, kann ich Tipps nehmen von einem 70 Kilo Victim Weight, so. Was willst du mir erzählen, wie ich 70 Kilo, Bro? Fürs Laufen. Hm. Ja, weil meine Knie tun weh, wenn ich buchstäblich, wir haben die Treppen genommen hier hoch, das war schon zu viel.
Ja. Ne? Ja, hey, Cardio ist ganz cool. Ist auf jeden Fall eine bahnbrechende Erkenntnis. Bessere. Auch für Powerlifter ist es ganz nice, wenn ja, dein Herz vielleicht ganz gut funktioniert und so dein ganzes Kreislaufsystem vielleicht nicht das von einem 70-Jährigen ist. Ja.
Okay, also ich bin in der Nische schon so tief abgestuft, dass wenn ich bei anderen Leuten sage, du solltest Cardio machen als Powerlifter, also in meiner Welt ist das gerade eine durch bahnbrechendes, also einige werden jetzt mit Cardio anfangen.
Insane.
Ich werde nicht diese Person sein, aber.
Ich habe noch eine Frage für dich. Wann wird Krafttraining zum Netto-Negativ-Stressor?
Ja, ab dem Moment, wo es sich Netto-Negativ stresst, Bro. Also wahrscheinlich bei dir jetzt schon. Also wenn du die Frage stellst. Ja, also das Ding ist, für die meisten von euch, die keine Elite oder Paul oder was auch immer, egal welchen Sport, Elite-Sportler sind. Und das Ding ist, viele Freizeitsportler verwechseln sich ab Tag 1 damit, Profisportler sein zu wollen, ja, oder mindestens so trainieren zu müssen wie die.
Ja.
Und das ist einfach der absolute Quatsch, denn ich hatte ja zuletzt Wörter fehlen. Dopamin ist zu niedrig im Gehirn. Ich brauche wieder Koffein. Oder eine Zigarette.
Kriegst gleich beides.
Du rauchst?
Was?
Rauchst du?
Nein.
Okay. Du gibst mir diese Vibes, Bro. Spaß. So, was ich sagen wollte ist, dieses zweimal Training die Woche. Nur. Da habe ich mehrere YouTube-Videos gemacht, extrem erfolgreich in der letzten Zeit. Tatsächlich, also so 80.000 bis 100.000 Aufrufe auf YouTube und so, wo ich quasi Gratispläne für 2 Tage die Woche, weil meiner Meinung nach geht Basic-Krafttraining in 2 Tagen in der Woche schon super.
Klar.
Du musst halt nicht eine Wurst sein, du musst dich auch ein bisschen sich anstrengen dann. Na, aber wenn wir jetzt ein paar Haupt-Prime-Movements nehmen, irgendeine Kniebeuge-Variation, irgendeine Drück-Variation, eine Zug-Variation, was auch immer noch ein bisschen Kleinkram, damit du gesund bleibst. Das sind die Dimensionen, die wir unseren Körper auf minimalste Art und Weise jetzt erstmal fordern können für unfitte Leute. Und das kriegen wir easy in 2 Tagen die Woche hin. Wir nehmen Montag, wir nehmen Freitag, ihr macht die Bumm. Gratispläne kriegt ihr bei YouTube bei mir. Gebt einfach 2 Tage ganz Körperplan, von was kriegst du rein. So, und der Sinn dahinter ist ja, wie gesagt, dass das Minimum ist, was du machen kannst, wenn es zeitlich halt sonst nicht reicht, um trotzdem richtig phänomenale Ergebnisse zu erzielen. Ich habe einen Trainee, der hebt 2,20 so. Und der macht nichts anderes, außer ein Jahr nur zweimal in der Woche zu trainieren.
Ja,
nicht ein Trainee, sondern ein Typen, den ich kenne.
Das ist generell im Training, also egal ob es um Muskelaufbau geht oder ob es hier um Gesundheit geht oder whatever. So, ich glaube, Leuten ist nicht klar, wie früh die Diminishing Returns erreicht sind im Training.
Wie früh ist das früheste, würdest du sagen, für einen gesunden 30-Jährigen? 1,80 Meter groß, 90 Kilo schwer. Ich würde sagen, der könnte einmal in der Woche ordentliches Krafttraining machen und er hätte schon 80% der positiven Ergebnisse. Nee, 60. Kann man auch ganz schwer quantifizieren.
Ja.
Aber einmal Krafttraining die Woche wäre schon ein extremer, also wäre schon sehr gut.
Ja, ja.
Und zweimal wäre dann noch viel besser.
Liefert dir auf jeden Fall den Löwenanteil deiner Gains. Zweimal verdoppelt die Gains wahrscheinlich gerade so nicht. So. Vielleicht fair.
60 auf 90%. Von, naja, ist auch hart, das zu sagen, ne? Aber wo willst du denn hin mit dreimal dann? Von der, was?
Sagen wir, du, und natürlich also, ist es auch super krass abhängig, wie du trainierst und was du machst. Aber ich glaube,
er ist gut im Training, er ist bewusst seiner Übung. Natürlich ist das auch wieder limitiert, wenn du nur einmal in der Woche trainierst, wie gut du in den Übungen überhaupt werden kannst.
Wenn du gut bist, wenn du einen ordentlichen Trainingsplan hast, wenn du dich tatsächlich anstrengst, dann bringt dir die dritte Session im Vergleich zur zweiten relativ gesehen deutlich weniger an Gains als die zweite zur ersten.
Ja.
Ist ja, das ist ja eh logisch. Aber das ist so der Punkt. So Leute überschätzen das einfach
groß,
brutal.
Ja, der Punkt ist groß für den Normalo.
Ja.
Wenn du jetzt einen spezialisierten Powerlifter nimmst, ist es aber so, von drei ist schon sehr gut, vier ist so halb gleich. Und wenn du jetzt sehr spezialisiert bist, sehr gut in der Technik, dann wird es auf fünf aber viel besser. Also für den ist fünfmal Trainer dann viel besser, wenn er halt sehr spezialisiert und sehr gut ist, worüber wir am Anfang gesprochen haben.
Und wer ist es schon? Also
das ist niemand. Aber ja. Wollte ich nur mal als
auch wenn man natürlich immer sich den Content reinzieht von dem oberen 1%, egal ob es Bodybuilder sind oder Powerlifter.
Die das können, die dann sechsmal die Woche trainieren können.
Die das können und brauchen auch.
Und wahrscheinlich ist es auch notwendig.
Hier siehe Brozap, der sich halt Gedanken machen darf über beuge ich jetzt meine Ellenbogen um 10 oder 20 Grad bei einem Kelso Trap Shrug oder so. Ja. Und den Content, den solche Leute dann eben machen, gucken sich Leute an, die halt eigentlich gar nichts damit zu tun haben sollten und so weiter und so weiter. Ja, hey, was soll ich sagen? Die Content-Maschine muss sich irgendwie selbst ernähren. So.
Ja, also wahrscheinlich.
Und die Sachen werden halt auch gefressen. Das ist ja die Sache. Also ja. Der Marktplatz ist ja voll mit Menschen, die halt dein Schlangenöl auch wirklich kaufen wollen einfach. Die sind ja, ja die irren ja alle über den Marktplatz und, also und suchen. Also
das große M-Firma dachte, nee, das, die Kritik geht ja gar nicht jetzt hier. Stimmt schon, sorry Leute. Die ist ja, also es gibt so eine Firma, die ist sehr groß geworden in der letzten Zeit, aber ich würde sagen, dieser Podcast ist sehr eng mit damit verbunden, deswegen kann ich das
weiß nicht
äußern.
Was du meinst.
Gut, ja. Da gibt es auf jeden Fall viele Schlangenölverkäufer, die in dem Sinne aber teilweise ja auch richtig gute Lösungen liefern. Das ist ja dann ein anderes Thema. Aber halt den Effekt halt aufblasen, ne? Das gibt es ja auch nochmal, dass da ein Effekt ist, der massiv aufgeblasen ist.
Ja, das Thema machen wir jetzt nicht auch noch auf.
Genau, das machen wir nicht auf, aber ja.
Es wurden viele Themen heute aufgemacht, keins wurde irgendwie beendet oder auch nur zur Hälfte durchgesprochen, aber genau dafür bist du ja hier auch.
Genau. Ich versuche aber tatsächlich, falls du meinen YouTube-Content siehst in der letzten Zeit, mehr auch Probleme anzugehen und sie auch zu lösen und zu schließen wieder in demselben Video. Hm. Da lege ich viel Wert drauf aktuell.
Ich habe letztens mal wieder eins geguckt, so da hast du wieder angefangen mit wir müssen reden und dann hast du mir irgendwas erzählt über, dass du dass du deine Steuern bezahlt hast oder so. Da habe ich mich sehr betrogen gefühlt.
Ja, das sind die Vlogs, die tatsächlich diese persönliche Bindung noch, die mir am meisten Spaß machen auch, aber wie gesagt, die erfüllen halt diese tiefer liegende Begierde nach Bedeutsamkeit nicht so richtig. Die machen mir sehr viel Spaß einfach. So, aber dann kommt noch Content drauf. Zum Beispiel sowas wie 2 Tage trainieren in der Woche reicht und so kannst du es machen. So, und dann wirklich von Anfang bis Ende strukturiert auch eine Lösung anbieten und nicht nur sagen und natürlich auch noch auf mein Programm upsellen, das ist natürlich ganz klar, aber
logisch. Kauft bitte Pascals Programme.
Ja. Aber nur, wenn ihr Bock habt, auch damit zu trainieren und mir dann nicht im Support viele Fragen stellt. machen sehr wenige tatsächlich.
Ja?
Ja.
Also die meisten trainieren einfach.
Ja. Das ist ja aber auch das Geile. Das ist
auch unsere Erfahrung.
Das ist ja das Geile auch, dass man natürlich, wenn die Leute halbwegs reflektiert genug sind, die auch verstehen, dass man gewissen Dingen eine Chance geben muss und dass die Variabilität, so ob ich jetzt die wo mache oder die, am Ende ja gar nicht so entscheidend ist. Ne? Das sind ja so die Fragen, die man typischerweise hätte sonst bekommen. Soll ich jetzt die übermachen oder die? Es ist halt egal eigentlich. So nimmst halt, also innerhalb
einer Kategorie. Das ist aber dann wieder, wie deine Zielgruppe sich verändert hat.
Ja. So. Okay,
warte. Ja, schön. Lass uns was frühstücken gehen.
Was kann man denn hier so frühstücken?
Es gibt so ein geiles Influencer-Café hier um die Ecke.
Ich krieg was umsonst, wenn ich eine Story mache?
Kannst du fragen und wahrscheinlich ja. Weil es gibt eine Kategorie auf der Speisekarte, da steht virale Gerichte.
Ich könnte das nie machen. Ich könnte das nicht machen. Wie machen das Menschen? Sorry, aber kann ich nicht. Digga.
Vielleicht liegt da deine Erfüllung im Leben.
Das Ding ist, man soll ja auch. Kennst du diese Expositionstherapie? Wir machen heute Expositionstherapie. Ich zwinge mich dazu, das zu machen, obwohl ich es hasse, damit ich mich daran gewöhne.
Ja. Es wird gut. Okay, danke fürs Zuhören.
Ja.
Bitte schreibt dem Pascal ganz viele Nachrichten. Fragt ihn, ob ihr die oder die Übung machen sollt in eurem Training. Er beantwortet sie sehr gerne. Danke, dass du die weite Reise auf dich genommen hast, aus Flensburg nach München, nur für diese eine Podcast-Folge, Pascal.
Ja, sehr gern. Ich möchte auch an der Stelle mich bedanken dafür, dass ich hier teilhaben durfte an diesem schönen Podcast. Ich wollte das Studio auch schon mal von innen sehen. Es ist original genau, wie ich es mir vorgestellt habe, bin ich ehrlich.
Ja, was soll ich sagen? Okay, bye.
Tschüss.